liebe Community, herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ja, wie immer, ein Award from our Sponsor. In diesem Fall natürlich wieder Level Up. Es ist immer noch die Black Week. Das heißt, es gibt alles irgendwie zum Preis gefühlt. Wenn ihr zwei Gaming Booster kauft, zahlt ihr nur einen. Und ich wollte eigentlich eine News drüber machen. Ich schaffe das immer nicht, deshalb lese ich das mal vor. Es gibt so unglaublich viele Dinge in dieser Black Week. Also, es gibt eine neue Geschmackssorte, die Black Edition, irgendwie schwarze Johannisbeere, Brombeere, Acai. 2-für-1 gilt auf alles. Das billige Produkt wird hier weit gratis. Für jede verkaufte, was kommt? Für jede verkaufte Dose erhält der Kunde ein Gewinnlos. Unter anderem wird es eine PlayStation 5 zu gewinnen geben. Jede Bestellung über 48 Euro erhält einen gratis 6er-Träger Galaxy Eistee. Der Eistee ist das Allergeilste, kann ich euch sagen. Jede Bestellung über 68 Euro erhält einen weiteren gratis 6er-Träger Shiny Dragon. RTD. Was heißt RTD? Weiß ich jetzt auch nicht. 6er Träger wird wahrscheinlich auch Eistee sein. Jede Bestellung über 98 erhält eine weitere gratis Dose Nuke Hydration. Also, das heißt, ne, wenn, also jetzt hat sowieso nur die Hälfte für alles, ne? Und dann kriegt ihr auch noch irgendwie Gewinn, könnt ihr irgendwie für jede Dose kriegt ihr einen Gewinn los und dann für jeden Betrag noch irgendwas dazu. Also es lohnt sich richtig. Also wenn ihr jemals darüber nachgedacht habt, Level Up zu testen, dann ist das jetzt die perfekte Gelegenheit. Es läuft, glaube ich, noch eine Woche. Der Code ist immer Steve2. Dann kriegt ihr all diese Sachen, die ich gerade vorgelesen habe. Von daher, ja, guckt einfach mal rein bei levelup.de. Ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht länger, sondern wir gehen jetzt einfach ratzfatz, zack, zack, knick, knack ins Herrenspielzimmer. Viel Spaß.
Hier gibt es ganz viel Information. Bei lockerer Konversation ist doch alles im Lot. Und egal, was du grad tust, das kann sicherlich warten. Mann, hör lieber zu, was die Jungs hier zu sagen haben. Der Tisch ist gedeckt, heute gibt's Themensalat. Und manchmal auch Beef, ja, das Leben ist hart. Es ist die zu dem Vinio, der Sascha und Endglaze. Du bist jetzt dabei und schon Teil dieser Fanbase. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei, das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei.
Hallo liebe Community, herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer, Ausgabe 109. Ich kann immer nur staunen, wie die Zeit vergeht. Gefühlt haben wir ja erst gestern angefangen. Ich weiß es noch, es war in einem... Ne, lassen wir das. Sascha und Sascha sind da. Hallo, ich grüße euch Jungs.
Guten.
Guten.
Sascha isst. Ich habe mir erstmal schön was zum Trinken aufgemacht. So muss es sein. Sonntagnachmittag. Schönes Wetter, würde ich gerade sagen, aber es ist Herbst und grau und scheißig. Ihr Lieben, erstmal schön, dass ihr da seid. Freut mich. Ich habe richtig gute Laune. Ich hatte ein richtig gutes Wochenende. Bisschen sturmfrei. Wir hatten gestern Schulball an meiner Schule. Prom Night. Von der Oberstufe organisiert. Das war richtig, richtig toll. War mir wieder bewusst, was für eine tolle Schule ich eigentlich habe. Mit unserer Lehrerband, die gespielt hat. Und DJ als Lehrer und die Schüler. Und es war toll. Ich habe die Fotos gemacht und die sind extrem gut geworden. Und ich hatte einen richtig schönen Abend. War richtig cool. Interessiert euch ein Scheißdreck, aber ich erzähl's einfach. Übrigens, Sascha, ich komme jetzt immer weiter voran mit, jetzt hätte ich fast gesagt, Mistborn, aber nein, es sind ja die Stormlight-Chroniken.
Ich wollte dich gerade fragen, wie deine Stormlight-Reise geht.
Und sie ist fantastisch. Also ich muss sagen, ich empfinde das nicht so krass, wie du es am Anfang gesagt hast. Also diese lange Zeit für ja, so Building und Geschichten aufbauen und so, sondern ich war relativ schnell drin in der Geschichte und es wird immer interessanter. Diese Figur Kaladin, also ohne irgendwas zu spoilern, fasziniert mich, ich find's total spannend, aber ich glaube, ich bin noch, also ich weiß nicht, wie viele Stunden noch sind, warte mal, ich könnte auf mein Handy gucken, ich höre das ja per Audio.
Wo bist du denn ungefähr?
Das ich ist bin, warte mal, ja gut, wenn ich dir jetzt sage, wie viele Stunden es noch sind, es sind noch 11 Stunden verbleibend, also bin ich wahrscheinlich schon über die Hälfte, weil ich glaube, irgendwie so 30 Stunden oder so ist das ganze Ding lang, wenn du es hörst. Das heißt, ich bin wahrscheinlich schon, also, warte mal, was kann ich dir sagen, wo ich bin, ohne zu spoilern? Also bei mir hat Kaladin jetzt irgendwie die Brückenführerschaft übernommen. Schon ein bisschen heftiger, irgendwie, er versucht gerade, ja, das wäre jetzt vielleicht Spoiler, und dieser Black Dawn fängt jetzt gerade an, irgendwie da so eine Allianz aufzubauen, weil er meint,
irgendwie. Das ist ja noch. Ja, okay.
Also vielleicht so 3/4 des ersten Buches habe ich jetzt, glaube ich. So in dem Bereich, ja? Ungefähr.
Okay. Wie lange sagst du, ist das?
30, so 27 bis 30 Stunden ist das vorgelesen als Audiobook.
Bist du sicher, dass das die volle Version ist? Weil das Buch sollte doppelt so lang sein, glaube ich. Das ist mindestens 40, 45 Stunden das Audiobook. Weil das habe ich nämlich auch als Audiobook gehört. Bist du sicher, dass du die unabridged Version hörst?
Ja, aber vielleicht habe ich das, ich kann jetzt gar nicht gucken, weil die anderen waren immer so 30 Stunden. Vielleicht habe ich das einfach falsch eingeschätzt. Ich will nichts ändern, nicht, dass ich meinen Stand verliere, weißt du? Mhm. Also ich habe ganz normal das erste Buch. Der Weg der Könige, komplett. Zweite habe ich auch schon bestellt, gleich danach. Ich habe jetzt noch 11 Stunden, von daher, ja, bin ich dann schon, wenn du sagst, es ist 45 Stunden, bin ich schon relativ weit.
Also ja, nicht, dass du irgendwie so eine gekürzt, es gibt ja auch immer diese abridged Versions oder was immer. Diese.
Ja, aber nicht bei uns, wir haben nur eine Version, ich habe das vorher recherchiert, eine Version, das muss das sein. Also bin ich schon relativ weit.
Das finde ich total bescheuert, wenn du ein Buch kaufst, dann merkst du irgendwie, dass das so die kurzgemachte Version ist. Das machen sie ja manchmal, ne? Aus keine Ahnung was für Gründen. Dann hast du es gelesen und weißt, du hast nur irgendeine abridged Version gelesen.
Was ich erstaunlich finde, ist, dass am Anfang, habe ich dir erzählt, ne, dass du so total lost bist, weil du denkst, Alter, was soll der Kram hier gerade? Das passt alles überhaupt nicht zusammen. Was ist das? Du checkst das nicht. Gerade dieser Epilog, ne, dieser König, der getötet wird, da hast du ja letztes Mal gesagt, das ist noch wichtig. Und ja, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich weiß, okay, es ist wichtig, weil es wird ja auch immer wieder aufgenommen. Also, falls du damit
anfängst. Ich habe vor 2-3 Monaten das 5. Buch gelesen.
Ja.
Und da erfährst du erst das Eigentliche, diese Anfangsszene, wie die eigentlich zusammenpasst, nach 5 Büchern.
Also ganz den Anfang, also nicht dieses Töten des Königs, nee,
der Galvanar, als der stirbt, der König, am Anfang.
Ach so, okay.
Aber ja, es ist kein Spoiler, weil der stirbt natürlich auf den ersten
20 Seiten. Ja, ist kein Spoiler. Und vor allen Dingen, ja, das Einzige, was man nicht weiß, ist, obwohl, der Assassin, der ihn getötet hat, kommt einmal ganz kurz vor, irgendwie im Laufe des, also bisher, was ich gehört habe.
Okay, ich halte die Klappe, das ist alles, du hast noch
Hass. Okay, ich habe eine tolle Reise noch vor mir, glaube ich. Und es ist ja auch so, dass, also, dass zumindest der Tod des Königs schon im ersten Buch eine wichtige Rolle spielt, weil die Hinterbliebenen ja, ne, thematisiert werden. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Also dieser Typ, ne, ich bin ja niemand, der Bücher liest eigentlich, ne, und ich meine, Game of Thrones, Lied von Eis und Feuer oder Song von Eis und Feuer, ich weiß gar nicht genau, wie die Bücher heißen, ich verwechsel das immer. Da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen, ne? Ich hab dir ja mal angefangen als Audiobooks auch vorgelesen. Und da hatte ich immer das Gefühl bei George R. R. Martin, dass der, wie soll ich es am besten formulieren, was ich hasse, ne? Deshalb könnte ich, glaube ich, auch nie selbst gute Bücher schreiben, ist dieses Zeitverschwenden, so. Bei Serien würde man sagen, so Füllerfolgen, ne? Das finde ich mal ganz furchtbar. Und das fand ich bei George R. R. Martin so nervig. Also zum Beispiel im ersten Buch irgendwie, wo die Drachenqueen, wie heißt sie, Daenerys, halt an Khal Drogo verkauft wird, mehr oder weniger, ne? Da kriegt sie ja von ihm irgendwo dieses Pferd geschenkt. Und und in diesem Buch ist es so, dass sie eine halbe Stunde gefühlt, eine Ewigkeit mit diesem Pferd durch die Gegend reitet. Sie reitet dann weg, weil sie von der Situation so übertrieben, dann reitet sie und dann fühlt sie die Natur, wie sie durch die Gegend reitet. Da kann ich jetzt mal kotzen. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, Alter, ey, Leute, dann macht das Buch halt kürzer, macht's halt nicht 8000 Seiten, sondern lasst so eine Scheiße weg. Wahrscheinlich finden andere das total toll, weil sie dann so in die Geschichte eingesaugt. Ich finde das ganz schlimm. Und genau das macht Brandon Sanderson halt nicht. Weil so gefühlt ist, du hast nicht dieses, ich kann jetzt mal, während ich das Audiobook höre, an irgendwas anderes denken, über was weiß ich, was will ich nachher einkaufen oder so. Du musst die ganze Zeit dabei bleiben, weil alles, oder sagen wir mal, zu 75 oder 80% ist alles, was da vorkommt, auch relevant. Das heißt, du hast nicht dieses Waste of Time. Das finde ich so geil an ihm. Und also, ich muss echt sagen, dass ich total geflasht bin. Einmal Mistborn war fantastisch und jetzt die neue Geschichte. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich weiß jetzt nicht die Reihenfolge, aber gefühlt ist es für mich so, dass Mistborn so ein bisschen so der Einstieg war, ich will nicht sagen, es ist so wie Herr der Ringe und Hobbit, aber das so Stormlight Chronicles fühlt sich jetzt zu diesem Zeitpunkt so an, wirklich sein Meisterstück ist. Sehe ich das falsch? Ist falsch analysiert? Was andersrum?
Nee, ne? Nee, würde ich auch sagen, weil das ist ja länger und größer und epischer und bindet alles mit ein. Und es ist ein bisschen, dass du manchmal Charaktere hast, die auch in den anderen Universen da sind. Das heißt ja Cosmere, das ganze Ding. Die hängen irgendwie alle zusammen, was keiner noch so richtig weiß. Also, ich glaube, da kommen noch eine Menge und das soll ja irgendwie 10 Bände oder so haben. Also.
Aber wir reden hier nicht davon, dass jetzt Mistborn und Stormlight Chronicles zusammengehört, sondern du meinst das ganze Stormlight Chronicles Universum eher, meinst du?
Nee, der Cosmere ist Mistborn und Stormlight und all sowas. Es ist nicht jetzt, dass irgendwelche Leute woanders auftauchen direkt, aber es ist.
Aber das ganze Universum oder wie oder sowas?
Glaube ich. Ich weiß es auch nicht. Da musst du die Hardcore-Fans fragen. Es gibt so ganz kleine Hints irgendwie, wie das alles in derselben Kreation spielt. Keine Ahnung. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was.
Okay. Also sensationeller Autor, ihr Lieben. Wenn ihr immer noch nicht reingehört habt, irgendwie. Es ist egal, was ihr nimmt. Beide, Büchereien sind fantastisch, aber also wenn ihr wirklich was Episches wollt auf George R. R. Martin Niveau, solltet ihr euch unbedingt die Stormlight Chroniken geben. Und falls ihr das Problem habt wie ich, ne, dass ihr sagt, ich lese nicht oder so, diese Audiobooks, dieser Leser, habe ich glaube ich schon 100 Mal gesagt, der ist so fantastisch. Ich habe den Namen jetzt nicht vergessen. Und gerade wenn man irgendwie so einen längeren Weg hat wie ich, irgendwie kann man das so schön genießen. Und das macht halt auch die Fahrten so schön kurz. Also und falls ihr sagt, ja, mir ist das so teuer oder so, also Bei Audible kriegt ihr das für 10 € im Monat. Ich glaube, zwei Audiobooks könnt ihr euch dafür holen und ja, dann habt ihr quasi 2-3 Monate bezahlt und habt die ganzen 5 Bände. Das ist absolut. Und ja, man kriegt auch eine Menge dafür, das kann ich euch nur sagen. Also ja, nochmal zum 100. Mal fantastische Empfehlung von Sascha.
Audiobooks sind okay. Früher war ich immer, Audiobooks ist nicht, das zählt nicht als richtiges Buch lesen, weißt du? Das ist, ja. Du musst ein Buch lesen, Audiobook, das ist, wenn du zu faul bist zu lesen, aber ich habe ja vor ein paar Jahren angefangen, auch mal Audiobooks mit reinzunehmen, wenn du halt eigentlich nicht die Zeit hast, ein Buch zu halten und zu lesen, ne? Aber du kannst trotzdem zuhören. Und wenn du einen richtigen Sprecher hast und eine gute Geschichte, dann ist es eigentlich fast besser auf andere Arten manchmal, weil es sich halt komplett durchträgt. Das ist wie ein Geschichtenerzähler, der dir eine Geschichte erzählt.
Genau, ja. Und ja, es ist, ich bin einfach kein Buchleser, ne? Diese Buchleser sind ja teilweise so fanatisch, ne? Irgendwie so, ja, du musst Bücher lesen und das ist es doch irgendwie, dass du dich dann irgendwie was aufs Sofa setzt und das Buch liest. Ich verstehe immer noch nicht den Unterschied, ne? Ich find's ehrlich gesagt noch geiler, dir vorlesen zu lassen. Das haben wir doch als Kinder auch alle geliebt. Und wenn du dann noch so einen super Typen hast, der jeder Figur eine eigene Stimme gibt und so, ich finde das immer. Das ist was ganz Besonderes.
Du hast auch schlechte Audiobooks, ne? Wo dann der Sprecher wirklich
eine
Gurke ist oder wo das schlecht editiert ist. Das Schlimmste ist, wenn du ein Audiobook hast, wo die Lautstärke nicht richtig ausgelevelt ist. Das hatte ich neulich. Da hatte ich irgendein Lower-End Warhammer Fantasy-Buch gehört und der Sprecher war immer ein bisschen leise und leise. Aber wenn dann Action-Szenen kam, dann hat er losgeschrien und ganz laut geredet. Dann lagst du immer, da hast dich erschreckt, wenn er dann losgeschrien hat irgendwie, weil alles nicht richtig ausgeregelt war. Also das gibt's auch, ne? Muss gucken.
Ja, also ich bin da damals reingekommen mit Rufus Beck und den Harry Potter Teilen, die ich mir hab vorlesen lassen, also zumindest die damals auf dem Markt waren. Ja, also der Typ ist halt auch unglaublich gut. Ich habe mir dann später von ihm noch Artemis Fowl angehört, die Reihe, die ja, sagen wir mal, von der Zielgruppe vielleicht was Ähnliches ist. Und der ist halt fantastisch, aber wo du gerade sagst, ne, auch das wird es immer so, der hat ja so eine besondere Dobby-Stimme immer gemacht. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast, aber jeder, der die gehört hat, wird es wissen und das war halt auch immer so, ne? So ein geiler Typ, irgendwie so geil. Und bei Dobby ist immer so ausgerastet, dass du immer wieder leise stellen musstest, weil der diese Figur so geschrien hat und die so laut war. Aber ja, jeder, gut, Harry Potter hat jeder schon gehört, ist kein Geheimtipp mehr, aber falls ihr die Audiobooks noch nicht gehört habt und euch mal wirklich richtig gute Audiobooks reinpfeifen wollt, Harry Potter gelesen von Rufus Beck ist wirklich ein Erlebnis, ja. Gut, dann ziehen wir mal weiter. Sag mal, Sascha, wo wir gerade dabei sind, USA, gefühlt gibt's in den sozialen Netzwerken kein anderes Thema mehr als Elon Musk und Twitter. Ich weiß nicht, ob er das auch absichtlich macht, die Leute so aufs Blut reizen. Ich weiß nicht, gestern hat er ein Vote gemacht auf Twitter oder vorgestern, wo er gesagt hat, soll ich Donald Trump reinstaten hier auf Twitter und die Medien schreiben dann irgendwie, ja, oder ich hab dann gelesen, Erdrutsch, also riesiger, dominanter Sieg von Donald Trump, er darf zurückkommen. Ich habe mir mal den Vote angeguckt, das ist irgendwie so 51-49, also sauknapp. Aber Elon schreibt dann halt so, das Volk hat gesprochen, so nach dem Motto, gewote, Donald Trump hat gewonnen, er wird zurückkommen. Und da rasten die Leute natürlich komplett aus. Und gefühlt gibt es also gerade in sozialen Netzwerken kein anderes Thema. Wie ist es in den USA? Ist es da auch so omnipräsentes Thema?
Also ich kann dem nicht mehr ganz folgen, weil jeden Tag irgendwie 10 neue Meldungen rauskommen. Also ich habe aufgehört, da mitzulesen, weil er räumt da jetzt auf, baut das um. Und das ist das, was ich weiß. Also wenn er jetzt zurückholt, also was er machen wollte, glaube ich, ist diese ganze Zensurgeschichte ein bisschen runterschrauben, ne? Damit bin ich eigentlich auch okay. Und dann mal gucken, wie der Service jetzt funktioniert, ob es noch das alte Twitter ist oder nicht. Ich war da eh nie unterwegs, deswegen kann ich da nicht so wirklich viel zu sagen. Aber es ist halt, wenn du ansonsten ein Loch hast und nicht viel anderes passiert, dann ist das halt in den Schlagzeilen, ne?
Also
die ganzen Entlassungen und alles, das macht Sinn, weil du musst den Laden runterkürzen und alle entlassen momentan, ne? Amazon, Facebook, es wird überall entlassen.
Weil er hat sie ja nicht entlassen, ne? Also er hat ja denen so eine, man konnte die Mail ja sehen, ne? Es gab so eine Mail irgendwie an die Belegschaft, wo drin stand irgendwie, er will Twitter 2.0 aufbauen und man müsste sich aber darauf, also jetzt über sinngemäß, man müsste sich darauf einstellen, dass man jetzt irgendwie mehr Gas geben müsse und wer dabei bleiben wolle, wäre herzlich willkommen, so nach dem Motto, und wer da nicht mitziehen würde, der würde dann noch 3 Monate weiter Lohnfortzahlungen bekommen, so. Und da sind wohl viele gegangen. Und ich glaube, das, also, wurde sich mega drüber aufgeregt. Und ich glaube, das war einfach ein guter Schachzug von ihm, weil er wahrscheinlich wusste, dass die Leute dann abspringen. Aber so schmeißt er halt keinen direkt raus, weißt du, und mussten die wahrscheinlich
irgendwelche Dings zahlen. Wenn der Laden Geld verliert, musst du das ja machen. Und die Personalkosten waren ja so, so extrem.
Aber man sieht jetzt, dass er jetzt noch 50 Mitarbeiter hat, ne? Das ist halt echt wenig, ne?
Also, du brauchst nicht diese 7.000, die du vorher gehabt hast, ne? Diese Firmen, die ganzen Silicon Valley Firmen, die haben Bloat ohne Ende. Die sind vollgepackt mit Leuten, die eigentlich relativ wenig arbeiten, weil die diese Growth-Jahre hatten, wo die geheiert haben, links und rechts. Und links und rechts, du kannst die meisten dieser Firmen wahrscheinlich um 30% kürzen. Easy, ohne dass du wirklich was merkst. Aber,
also, ich frage mich immer, wie ist es möglich, dass Twitter vorher 7.500 Mitarbeiter hatte und jetzt mit 50 weiterläuft. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, also dieses Gerede von wegen, ja, Twitter ist am Arsch und Twitter wird bald geschlossen. Ey, das ist der reichste Mann der Welt irgendwie, weißt du? Also als würde der nicht neue Leute heiraten können irgendwie, die dann vielleicht kompetent sind. Aber was ich auch spannend fand, ist, dass er schrieb, 7.500 Mitarbeiter, genau das, was du gerade gesagt hast. Er sagt oder schrieb auf Twitter, wir haben ja Leute, die konnten mir nicht sagen, was ihre Aufgabe hier ist. Ja, die hatten keine feste Ausgabe. Da frage ich mich.
Das ist nicht nur da, bei den ganzen großen Tech-Firmen, das, was ich kenne von den Leuten, die da arbeiten, was die erzählen, ist das so, weil die so gebloated gehired haben, zusammen mit noch Diversity-Hires, und es ist so anonym und groß, deswegen sind die auch alle in so einem schlechten Zustand, Amazon und die ganzen Software-Produzenten dieser großen Firmen, es ist alles furchtbar, du siehst ja, wie die Apps sind, ne? Die ganzen Streaming-Apps, wie furchtbar schlecht die alle sind, weil da gibt's keine Innovation mehr, das ist nur noch Maintenance, und die haben Tech-Debt ohne Ende. Und gibt's Leute, die sitzen da und sitzen ihre Zeit ab und werden bezahlt dafür. Ne? Das war halt jahrelang, wenn du da jetzt eingestiegen bist, so 2015 oder sowas, hast du diese ganzen Stocks mitgenommen, hast richtig gut Kohle gemacht. Und wenn du da arbeitest in San Francisco, jetzt Twitter oder sowas, du machst ja richtig gut Geld. Ne? 200.000, 300.000 im Jahr ist da ganz, ganz normal. Und da ist halt viel Bloat. Das ist schon okay, dass er das alles runterkürzt, und machen alle anderen ja momentan auch.
Ich find's so krass. Muss dir vorstellen, du arbeitest bei Twitter, verdienst 200, 300.000 im Jahr und hast keine feste Aufgabe. Es ist einfach nur da und was weiß ich, gibt's kreative Vorschläge oder so.
Ja, das kann
und,
auch du, passieren.
Und Twitter macht bis Elon Musk hat 4 Millionen im Monat Miese gemacht. Das ist so alles so, was, pro Tag?
Ja, Twitter war ja noch nie wirklich profitabel. Sie waren damals ja schon kurz vorm Abstinken, weil es einfach nicht wirklich funktioniert hat, bis Trump auf die Plattform kam. Und der hat das dann irgendwie politisiert, dass mehr Leute drauf waren, weil immer da die Schlammschlachten waren und immer die ganze Sache. Und eine Sache, die er gemacht hat, ist ja die ganzen Bots runterkürzen, weil Twitter ist ja massiv gebottet, ne? Was natürlich dann die Advertising-Zahlen ruiniert hat. Und folglich weniger Einnahmen, dann kannst du dir halt nicht mehr 7.000 Leute irgendwie leisten.
Verrückt. Ja, spannend. Mal gucken, wie das weitergeht. Ich gehe davon aus, du sagst ja selber, er wird Twitter 2.0 machen, dass der da einfach viele, viele Sachen ändern wird und dass das am Ende dann irgendwie, ich will nicht sagen rentabel wird, aber auf jeden Fall eine interessante Entwicklung nehmen wird. Ne? Ich meine, also auch dieses Gelaber jetzt, irgendwas man bei uns hört, ja, wie gesagt, es geht jetzt bergab und Twitter muss jetzt die Dings schließen und mit 50 Mitarbeitern kannst du das nicht mehr weiterführen und der reichste Mann der Welt, klar, der macht da die Tore zu und es geht nie wieder auf, weil der nicht genug Leute hat oder sowas. Also
ich würde aber auch so jetzt nicht einfach kündigen und die Kündigung annehmen. Wir haben die größte Software Recession momentan bei den Software Engineers. Du hast Tausende, die jeden Monat auf den Markt schwemmen. Da, wenn du da jetzt arbeitslos bist, weiß ich nicht, ob ich da sagen würde, hey, ich nehme die Abfindung und gehe, weil es ist gerade jetzt seit einem Jahr, es ist deutlich schwerer geworden, da wieder einen Job zu finden, vor allem wenn du nicht wirklich qualifiziert bist. Übrigens, ein großer Teil, warum die so viele faule Eier haben, ist, weil die das Hiring da so schlecht ist. Die machen das meiste halt online, mit diesen Online-Tests, und die hiren ultra viele Coder, die eigentlich gar nicht coden können. Und das ist ein großer Teil des Problems, dass du halt irgendwie da deinen Lead-Code und solche Sachen online machst. Und das wird in den Tests gemacht, und die Leute wissen, dass sie, wenn sie halt so Lead-Code oder so üben, können sie dir halt den Algorithmus aufsagen, aber haben noch nie irgendwie ein Stück Software geschrieben. Und da hast du Leute sitzen, die können eigentlich keine Software schreiben und kennen nur die Theorie, aber keine Praxiserfahrung. Und die sitzen halt da rum und können dann keine Projekte führen und nichts abliefern. Und dadurch hast du diesen ganzen Bloat und Leute, die nicht wissen, was sie eigentlich da tun. Da sitzt du den ganzen Tag in Meetings und redest und planst, aber irgendwie produzierst du nichts richtig. Ne? Je größer die Firma ist, desto mehr hast du solchen Bloat. Ja, in einer kleinen Firma passiert dir das ja nicht, weil da kennt jeder jeden und jeder weiß, was er macht. Aber also ich würde nicht so vorsichtig, unvorsichtig kündigen momentan, weil ich glaube, das nächste Jahr wird relativ hart, wenn du in der Ecke Software Engineer bist.
Okay, spannend. Ja, wenn ich jetzt Enkles frage, wie er die ganze Sache sieht, würde er wahrscheinlich sagen, ist mir total Wumpe, oder?
Durchaus, ja, relativ. Ich denke, Elon ist ein Idiot und ich glaube, er macht Twitter nicht besser und er wird das bereuen. Er hat es ja schon vorher bereut, er wollte es ja gar nicht mehr kaufen. Die Gerichte haben ihn ja gezwungen. Ja, er wollte eigentlich nur einen PR-Stunt machen ursprünglich und dann ist es, glaube ich, dumm gelaufen für ihn. Ich glaube nicht, dass er Twitter haben wollte. Ich glaube auch nicht, dass das gut ausgeht für ihn.
Ich weiß auch nicht, dass er noch lange der reichste Mensch
der Welt ist. Ich glaube, sein Ruf ist ein bisschen...
Ja, definitiv. Aber was ich auch nicht... Ich meine, ganz ehrlich, also ich weiß, ich habe es jetzt nicht so gut gekriegt, dass er es nicht kaufen wollte. Ich weiß, dass er...
Er wurde gezwungen von Gerichten.
War das wirklich so? Ich kann mich nur... Also ich habe nur gekriegt, dass er gesagt hat, ja, also dass er... Kann so sein, wie du sagst. Aber was ich mitgekriegt habe, ist, er wollte es kaufen und dann war ihm... Klingt so ein bisschen so deine Theorie oder... Deine Aussage, dass er dann gesagt hat, irgendwie ja, zu viele Bots, ich will doch nicht mehr.
Nachdem er gesagt
und
hat,
dann ich haben die
Aktienpreise ruiniert hat und dann darf das nicht mehr. Und dann sagen die Gerichte, fick dich mal, du kannst hier nicht einfach die Preise manipulieren, wie du bockig bist. Jetzt musst du es auch kaufen. Und dann hat er es kaufen müssen für völlig überpreist natürlich, 44 Milliarden. Ne? Krieg die mal wieder rein, viel Spaß.
Ja. Also. Aber ich habe, also ich habe
wenn du bedenkst, dass die Advertiser jetzt zu großen Teilen nicht mehr so viel Bock haben gerade.
Genau.
Und da kannst du kürzen, was du willst. Und sollten dann wirklich die ersten Outages kommen, weil er wirklich, ich meine, er hat ja offenbar wichtige Leute gefeuert aus Versehen. Also lass mal die ersten Outages kommen, ne? Und lass mal die ganzen Devs, die jetzt abgehauen sind, eventuell im Silicon Valley was Neues pitchen als Alternative zu Twitter. Und dann sind die 44 Milliarden auf einmal nur noch 4 wert.
Ja, ja. Das
kann ganz schnell gehen, ne? Also und es ist nicht so, dass Twitter im Prinzip schwer nachzumachen ist, vom Grundprinzip her, ne?
Ist so. Das heißt, aber Mastodon ist definitiv keine Alternative. Ja. Aber ja.
Übrigens, wenn das, was du letztens gesagt hast mit dem russischen Oligarch, stimmt überhaupt nicht. Das ist ein Deutscher, der das betreibt. Nur so
nebenbei. Echt? Habe ich irgendwo gelesen. Da bin ich mir ohne Gewehr, ich wusste es nicht. Ja. Also ich habe irgendwo nur gelesen, irgendwie, dass Mastodon ist auch nicht besser, irgendwie dem gehört das, der ist auch irgendwie irgendwas.
Ah, nee. Das ist ein Deutscher mit russischen Wurzeln, aber der hat in Jena studiert. Von daher, aber nee, Mastodon wahrscheinlich nicht, aber ich meine, du brauchst ja nur einen Hype. Also, ich meine, man dachte auch mal, dass MySpace und Facebook und Co. nicht fallen können. Die können alle fallen. Das geht ganz schnell. Und ja.
Ich habe mich mal gefragt, wie er das zeitlich machen will. Ich check's sowieso nicht, wie er das neben
Space... einfach nichts außer twittern. Herr CEO, der muss nicht viel tun. Er schreibt Sachen ab und postet eine Scheiße. Gott, ich bin immer ein Fan von Musk, aber ich denke,
er ist
ein riesiger Idiot.
Ja. Aber er hat ja so viele Aufgaben, ne? Und ich frage mich, wie er da ernsthaft das dauerhaft
treiben will. Den Tesla-Stock runtertreiben?
Ja.
Das kann er gut.
Ja. Aber ja, mit SpaceX und so, ich glaube, der hat eine Menge zu tun, der Mann. Ja, und deshalb frage ich mich, wie er Twitter dauerhaft leaden will, aber wahrscheinlich setzt er dann, wenn er was er ja mal schreibt, sein Twitter 2.0 hat, würde er wahrscheinlich dann irgendjemand einsetzen, der es für ihn laufen lässt. Kann ich mir nicht anders vorstellen.
Ich denke, das macht er ja. So, und er guckt ab und an mal drüber. Mehr macht er nicht. Der twittert den ganzen Tag mittlerweile, von daher, der kann nicht viel zu tun haben, der Mann.
Das glaube ich nicht.
Der twittert wie Trump.
Nee,
ja, darum geht's.
Ich weiß, dass er selbst bei Tesla noch auf die einzelnen Projekte, wenn sie groß genug sind, drauf guckt. Und du gibst halt Richtung an, du setzt die richtigen Leute ein und steuerst halt in die grob richtige Richtung, ne?
Ja, klar. Ja, mal gucken, wie es läuft. Ich bin gespannt, ob er es hinkriegt. Ich kann mir vorstellen, dass es zumindest so wie er sich das vorstellt, irgendwann läuft. Ob es dann, also gerade diese, was ja sehr oft kritisiert wird, irgendwie auch von Juristen, wenn man auf Twitter liest, ist halt die Art der Moderation der ganzen Sache. Ne? Dass also quasi Dinge, die, sagen wir mal, verfassungswidrig sind und gepostet werden, irgendwie, dass die vernünftig moderiert werden. Und Musk will das halt alles irgendwie über einen Algorithmus managen. Und daran gibt es halt auch massiv Kritik, ne? Weil ein Algorithmus, ja, ist schwierig das, ne? Irgendwie, wenn.
Also ja, irgendwann vielleicht, wenn die AI gut genug ist, den Content zu erkennen, ne? Aber.
Aber jetzt auf jeden Fall noch nicht.
Also was die Bright Side ist, dass die Zensur runtergehen sollte. Ne? Vielleicht ein bisschen zu viel übergeschlagen in die andere Richtung, aber immerhin das sollte eine Verbesserung jetzt sein.
Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Da wird es auf jeden Fall nicht langweilig und man kriegt ja auch wirklich jeden Nieser von ihm irgendwie, den er macht auf Twitter mit. Irgendwie drei neue.
Er ist halt eine Celebrity,
neue, ne?
Und wird alles berichtet und jetzt die Schmierkampagnen. Also ist halt viel at stake mit Twitter, weil jeder kennt Twitter, ist ein großes Ding. Und vor allem, wenn gerade nichts anderes Großes angeht. Was ich nicht verstehe, ich würde sagen, wir haben schon wichtigere Sachen momentan, die passieren, aber es ist doch relativ hoch in den Schlagzeilen. Ne? Weil das also hier so von Russland und so liest man momentan bei uns in der Presse nicht mehr so viel, außer es passiert gerade irgendwas. Ne? Wie das halt immer so ist, kommt in Wellen, ne? Was immer gerade the biggest thing ist.
Okay. Hast du jetzt aufgehört oder bist du nur kurz weg? Mit einem Satz, komisch. Ja. Okay.
Ach, ich sehe gerade, ich bin auf WLAN. Ich werde mal das Kabel reinstecken gleich, das mache ich gleich.
Ja, mal. Mach mal. Ja, letzte Woche irgendwie, was war da, wo wir gerade bei Russland sind, irgendwie großes Drama. Ich weiß noch, ich habe meinen Solo-Podcast gemacht und guckte so auf meine Lieblings-News-Seite und dann so, ja, Raketen in Polen eingeschlagen. Ich weiß bis heute nicht genau, wie es war irgendwie. Anfangs sagten die Medien, die Russen sind es irgendwie, dann sollten es ukrainische Abwehrraketen sein, die da in Polen eingeschlagen sind. Ich weiß noch, an dem Abend irgendwie, ja, völlige Eskalation auf Twitter zum Beispiel. Hashtag irgendwie hier Dritter Weltkrieg und NATO und Paragraph 5 oder wie das heißt. So von wegen, ja, die müssen jetzt eingreifen, weil auf NATO-Gebiet irgendwas eingeschlagen ist. Claes, wie ist denn deine Analyse oder hast du das gar nicht richtig mitgekriegt?
Zu sagen. Also generell, man muss ja die NATO verstehen, Artikel 5 wird ja nicht einfach so ausgerufen. Da muss ja wirklich eine Gefahr bestehen. Ist ja nicht so, dass einfach aus Versehen irgendein Land irgendwo mal kurz irgendwas daneben fliegt und dann ist der Weltkrieg ausgebrochen.
Richtig.
So schnell geht's nicht. Von daher waren wohl nicht die Russen, waren wohl die Ukrainer selbst aus Versehen, weil sie irgendwas abwehren wollten und es wohl irgendwie so ein Querschläger gewesen, was weiß ich, wie Abflugraketen funktionieren oder Abwehr.
Das ist jetzt der neueste Stand, ne? So habe ich es auch gelesen, ja.
Ja, aber Ukraine will es nicht zugeben, was ja lustig ist, weil wir nehmen es denen ja gar nicht übel. Also ja, es sind zwei Leute gestorben in Polen, leben ist hart, aber ist ja keine Absicht gewesen oder so. Passiert halt im Krieg wahrscheinlich. Ne? Was weiß ich, wie das genau funktioniert. Und es sind ja wahrscheinlich die Europäischen. Das waren ja wahrscheinlich die westlichen Dings, die versagt haben, würde man schätzen. Die irgendwas falsch... Ich weiß nicht, wie genau das funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass so Raketen hochfliegen, das abdingern und vielleicht abgeprallt ist oder so. Und dann sind sie in Polen eingeschlagen. Wer weiß das schon. Keine Ahnung. Aber ja, war nicht so... Also war natürlich eine akute Sache. Aber ich glaube, das kann man jetzt nicht mit der Kuba-Krise oder so vergleichen, wo es ja eine bewusste Provokation ist und wo es wirklich kurz vorm Dritten Weltkrieg war damals. Das war, glaube ich, einfach ein Unfall und ich glaube, alle haben sich da auch ganz gut und clever verhalten.
Denke ich auch. Gut ausgegangen quasi.
Oder nicht mal Artikel 4 ausgerufen, soweit ich weiß.
Was war Artikel 4? Artikel 5 ist, wenn quasi NATO-Gebiet angegriffen werden und die anderen müssen helfen, ne?
Ja, Artikel 5 ist, wir fühlen uns angegriffen und wir rufen den Bündnisfall aus, dann muss die NATO antworten, wenn es nicht komplett aus der Luft gegriffen ist. Und Artikel 4 ist, wir könnten uns vorstellen, dass da eine Gefahr ist, wir sollten mal reden. Okay. Aber selbst Artikel 4 wurde nicht ausgerufen, soweit ich weiß, war nur kurz auf dem Programm offenbar. Die haben es relativ schnell gewusst. Ich meine, was soll denn das für ein Angriff sein auf irgendeinen fucking Bauernhof mitten in Polen? Also,
das ist ja... Who knows? Was hat ein Händler
braucht? Die töten unsere Kühe!
Der krasse Erstschlag, den man erwartet, ne? Ja.
Also. Zuerst schnappen wir uns den Bauernhof und dann kommt die Atombombe als nächstes.
Die Infrastruktur angreifen, das ist schon okay. Habt ihr da irgendein Warnsystem oder irgendwie sowas? So mit hier Texten, wie es das hier gibt, wenn sowas ist?
Nee. Also weiß ich nicht, keine Ahnung.
Wir haben ja dieses Raketenschild und dann haben wir, wenn irgendwas kommt, gibt's so ein, weißt du, wie diesen Amber Alert auf dem Phone, jeder kriegt auf seinem Phone so ein Alarm-Ping.
Wie der aus Versehen Ding, was, in Hawaii, der war nicht so.
Ja, genau, dieses Ding.
Ganz unangenehm. Stell dir mal vor, da sind Raketen im Anflug, kriegst es auf dein Handy, ist halt nur ein aus Versehen Fehlalarm, weil irgendwer was falsch gemacht hat.
Also das war wohl richtig schlimm, weil Leute halt dachten, sie sterben und sehen ihre Loved Ones nicht mehr und haben crazy Sachen gemacht, ne?
Ja. 30 Minuten oder so, bis es aufgeklärt wurde. Das ist ziemlich lange.
Was machst du, wenn du eine Nachricht kriegst? Achtung, Atomrakete schlägt gleich ein.
In 3, 2, 1.
Ja. Nee, war schon.
Ja, ich weiß gar nicht, was wir da haben, ehrlich gesagt. Wenn das jemand weiß, dann Enkler ist, aber ich, keine Ahnung, ob wir da irgendwas.
Wir haben doch die ganze Zeit die Notfallskatastrophenschütze und wir haben doch nichts. Klappt ja alles nicht. Wir testen das doch schon seit 2 Jahren die ganze Zeit. Klappt alles
also
nicht. Wir haben doch die lustigen Sirenenalarm und dann haben wir rausgefunden, wir haben gar keine Sirenen. Unglaublich.
Also wenn eine Atomrakete einschlägt, wo ich bin, ich weiß nicht, ob ich das wissen will, wenn ich tot bin, dann kann ich wenigstens die letzten 10 Minuten noch entspannt genießen und zocken.
Weil du heutzutage im Westen auch einfach nicht mehr die Bunker hast, wie einst. Das heißt, du kannst dich auch einfach nicht wirklich retten. Hilft dir ja nichts, in deinen scheiß Keller zu gehen.
Ja, wenn eine Atomrakete retten, einschlägt, hilft dir dann noch ein Bunker?
Ja, natürlich hilft er dir.
Ja, kurzfristig, oder? Irgendwann muss ja wieder rauskommen. Ist so alles irgendwie dann kontaminiert, oder nicht?
Naja, man muss wissen, wie Atombomben funktionieren. Ist nicht so, dass da alles stirbt. Also, du hast den Einschlag, kommt auch an, was für eine Atombombe das ist, ne? Also, wie viele Megatonnen die hat. Aber in der Regel, wenn es so eine normale ist, dann hast du so 500 Meter bis 1 Kilometer Umkreis, ist alles instant tot. Dann ein paar Kilometer weiter im Umkreis wird alles verbrannt. Das heißt, da ist eher die Hitze. Und alles, was da drum ist, dann sterben auch noch ein paar Leute. Und dann gibt es halt noch eine Strahlenkrankheit, wenn du da drin warst. In einem der Radio war es nicht so gut. Aber ist ja unwahrscheinlich, dass es genau auf deinem Haus einschlägt, ne? Mhm. Aber ja, wenn's, wie weit wohne ich weg? 4-5 Kilometer von der Innenstadt von Frankfurt. Wenn in der Innenstadt von Frankfurt eine Atombombe einschlägt und ich im Keller bin, habe ich, glaube ich, eine akzeptable Chance. Vielleicht sterbe ich ein paar Jahre später an Krebs oder so, aber ja, ich könnte schon ein paar Tage später wieder rauskommen wahrscheinlich. Wahrscheinlich reicht da sogar ein normaler Keller. Ja, es ist halt wichtig, weil das Problem ist halt, diese Druckwelle macht halt alles kaputt, ne? Also die Druckwelle macht halt alle Fenster und hier, wenn du da halt einfach stehst, wirst du halt einfach vom Glas und Co. erschlagen oder von der Druckwelle selbst. Das ist halt das Problem eher. Aber es ist, glaube ich, es gibt so ein paar, einfach wir werden nicht mehr richtig darüber aufgeklärt. Man denkt immer so, Atombombe ist gleich alles kaputt. Also wenn es zu viele sind, natürlich, ne? Wenn ganz Deutschland mit 20 Atombomben zugeregnet wird, ist schlecht, aber da leben trotzdem genug Leute.
Ja, gut, dass du schon alle Szenarien durchgeplant hast. Sehr gut. Ja, dann wollen wir mal nicht hoffen, dass es passiert in nächster Zeit.
Ich guck's mir an. Dann hab ich's hinter mir. Ist doch gut. Danach willst du nicht mehr leben. Ist schon okay.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Naja, ihr Lieben, dann, also, aber es ist lustig, ne? Irgendwie, das, was Sascha sagt, man hört, also jetzt, bis auf diese Sache mit Polen, hört man relativ wenig aus dem Krieg, Claes, oder kriege ich das nur nicht mit? Ein bisschen ruhiger geworden aktuell, ne? Wenn man was hört, dann nur irgendwie positive Nachrichten für die Ukraine, irgendwie, oder?
Der Krieg ist jetzt 9 Monate alt. Das ist halt jetzt Standard. Du hast also kannst ja nicht dauerhaft, das ist genau wie Corona. Corona hast du auch nichts mehr. Gut, macht ja auch Sinn aktuell. Wenn die Sachen halt abflachen, dann wird's halt weniger, weil andere Sachen halt in der Öffentlichkeit stehen. Ich meine, wir wissen ja alle, dass die da kämpfen. Ukraine macht offenbar einen ganz guten Job. Kherson ist gefallen, ist doch schön. Und die Russen versuchen sich... Die mussten sich gerade irgendwie 14 Milliarden in Deutsch leihen, um weiter irgendwie Sachen beschießen zu können. Ich glaube, die gehen langsam out of options. Sieht nicht so gut aus. Ziemlich dumme Idee alles. Hätte keiner ahnen können.
Ja, hätte keiner ahnen können. Also, ich habe auch gedacht, die rutschen da rüber und dann ist das schnell vorbei. Das haben die offensichtlich auch gedacht, ne?
Ah, ist eine der Heldengeschichten unserer Zeit irgendwie, was die Ukrainer da veranstaltet haben. Das musst du erst mal machen, ne? Man hat's ja in Afghanistan zum Beispiel gesehen. Du musst dich ja erst mal dagegen stellen. Es hätte ja genauso gut sein können, wenn du wie die afghanische Armee bist, dass du einfach sagst, ach, Taliban kommen, ja, jetzt kämpfen habe ich jetzt nicht so Bock, ich bin weg, tschüss. du musst ja erst mal diesen Nationalstolz haben, dass wirklich basically das gesamte Land eigentlich dagegen kämpft. Das ist krass. Haben halt auch einen geilen Präsidenten, also der einfach. Ich würde dem auch folgen, gell? Ich meine, das ist einfach ein cooler Typ, ne? Der haut nicht ab, der hat sich nicht evakuieren lassen. Das ist zum Beispiel, glaube ich, ein Problem, was Afghanistan auch hatte, ne? Der Präsident ist einfach abgehauen am ersten Tag. Hat gesagt, ich bin weg. Der ist einfach nach Pakistan oder wo auch immer er hin ist. Keine Ahnung. Du brauchst halt jemanden wie Zelensky. Ich meine, stell dir mal vor, Zelensky hätte sich wirklich evakuieren lassen. Ich glaube, das hätte die Moral brechen können. Und dann, obwohl du stark genug bist, um sie aufzuhalten, machst du es vielleicht nicht mehr, ne? Weil dann einfach zu viele brechen und dann bricht halt die Verteidigung, aber die stehen da wie, mittlerweile ist das glaube ich auch, ich glaube, die sind so wütend auf Russland, also alle, obviously, ich bin wütend und ich bin gar nicht involviert, ich bin richtig wütend auf die, von daher.
Das sind aber auch wirklich so schlimme Sachen, ne, das mit den 100.000 Kindern, die da deportiert wurden, beziehungsweise, dass sie versuchen.
Das sind ja nur kleine Nebenaspekte. Ich meine, allein der Angriff an sich, der macht mich so wütend, weil er so pointless ist aus meiner Sicht, ne? Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich die Ukrainer fühlen. Die müssen ja so aggro sein. Ich glaube, das ist einfach aus Prinzip. Da stirbst du lieber, als dass du dem auch nur einen Meter lässt. Bist noch happy, wenn du noch Russen mitnimmst, glaube ich. Und ich glaube, die Einstellung ist halt super viel wert, wenn du bedenkst, dass die Russen diese Einstellung obviously nicht haben können. Die wissen ja nicht mal, wofür sie kämpfen. Auch. Die haben ja keine Ahnung. Ja. Die sind da einfach und denken und sehen ihre Kameraden dauernd sterben. Und die wissen gar nicht, wofür sie kämpfen. Die denken, sie kämpfen gegen irgendwelche Nazis. Und wenn sie da ankommen, merken sie, what the fuck? Das, ich glaube, das sind keine Nazis, was ist da los? Also wirklich völlig Absurdität. Von daher, Ukraine. Macht mal schön.
Ich frage mich immer noch, das habe ich euch schon mal gefragt, irgendwie, was passieren kann, muss, soll, so ein Szenario, wie dieser Krieg irgendwann mal endet.
Ja, Putin muss aufgeben oder halt endlich mal gestürzt werden.
Meinst du, das ist die einzige Option? Oder wird die Ukraine irgendwann aufgeben müssen, weil, was weiß ich.
Was? Die Ukraine gibt niemals auf.
Ja gut, aber irgendwann muss das ja mal enden, in irgendeiner Form. Also,
ja, aber nicht mit der Aufgabe von der Ukraine. Also.
Na, was heißt Aufgabe? Wenn du besiegt bist, bist du besiegt. Ne? Kannst du noch so viel Stolz haben und noch so einen guten Kampfgeist und so.
Naja, also keine Leute jetzt mehr 9 Monate nach Kriegsstart haben sie weniger als einen Tag nach Kriegsstart, die Russen. Ich weiß nicht, ob es so gut läuft.
Darum geht's ja nicht, aber ich frage jetzt nach Szenarien, wie dieser Krieg enden kann.
Ja, nicht mit der ukrainischen Niederlage.
Meinst du nicht?
Nö, das lassen allein die NATO und Co. nicht zu. Wir haben den, die Russen haben einfach nicht das Material, die sind ja auch immer weiter isoliert, selbst die Indien und China wollen das ja nicht mehr, die sagen auch die ganze Zeit, what the fuck tut ihr da eigentlich? Also selbst die haben sie ja auch nicht mehr auf ihrer Seite richtig, ne? Die sind natürlich noch in ihrem Asien-Block da so ein bisschen und versuchen das noch ein bisschen kleinzureden, aber man merkt es ja. Also die wollen das ja auch nicht. Und keiner will das, keiner weiß, was Putin da veranstaltet. Es hilft einfach nicht, weil China und Co. hilft das ja auch nicht, ne? Die Wirtschaft ist ja überall auf der Welt deswegen im Arsch. Das geht alles runter, das hilft niemandem, es geht um nichts, es geht um absolut nichts, ne? Die anderen Staaten hungern, weil die Getreideexporte nicht richtig rausgehen können. Es hilft einfach niemandem, der ganzen Welt geht es schlechter wegen diesem Krieg. Niemandem geht es besser, wirklich ausnahmslos niemandem. Also es ist wirklich niemand, der profitiert davon oder so, irgendwas davon haben kann, ne? Also Russland auch nicht, weil die gewinnen
nicht
ja
mal
nicht.
Die Russen, genau.
Niemand, also nicht mal der Aggressor selbst. Niemand hat was davon, allen geht es schlechter. Und der Westen kann es ja nicht zulassen. Also, und ich meine, wir haben halt einfach viel, viel besseres Material.
Ne? Du beschreibst gerade Krieg, ne? Das ist nie irgendwie good for anybody, außer wenn es over ist.
Ja, aber das stimmt ja nicht. Also ich finde, das ist nochmal eine besondere Sache. Ich meine, nehmen wir den Zweiten Weltkrieg an. Deutschland hätte ja durchaus annehmen können, dass sie gewinnen. Und dann haben sie ja was davon. Also aus ihrer Sicht, ne? Die Ideologie, die sie haben, die natürlich falsch ist, aber sie haben diese Ideologie, sie wollen die ganze Welt beherrschen und wenn sie Russland nicht angreifen, schaffen sie es vielleicht. Who knows, right? Also sie haben ja eine Chance. Aber was hat Putin als Chance? Ich meine, der Siegespreis ist die fucking Ukraine. Like, ich meine, das Land ist eh schon so groß. Ne, Russland ist ja riesig. Russland ist eh schon gigantisch. Was wollen sie mit der Ukraine? Die machen nur Getreide da. Sind eh schon ein großer Getreideexporteur. Die gewinnen ja nichts. Also, weißt du, aus meiner Sicht geht es einfach um nichts. Und eigentlich geht es im Kriegen ja um was. Ich meine, die ganzen Eroberungsfeldzüge aus der Geschichte, die hatten ja immer ein Ziel. Natürlich waren die dann meistens auch negativ für das eigene Land, vor allem wenn du verloren hast, aber das Römische Reich hat ja nicht umsonst so expandiert. Das hat ja geklappt zum Beispiel, ne? Da hast du ja da hattest du ja was von. Das geht halt in der heutigen Zeit nicht mehr, schon gar nicht, wenn es nur um die Ukraine geht. Und ich meine, wie will er weitergehen? Und die westlichen Mächte lassen das natürlich nicht zu. Und wir haben einfach viel bessere Ausrüstung als Russland, weil die haben ja nichts mehr. Die schießen da ja mit fucking iranischen Kamikaze-Drohnen die ganze Zeit rum. Stell dir vor, deine beste Technik kommt aus dem fucking Iran. Viel Spaß gegen die NATO. Also, ne, das klappt halt einfach nicht. Und weiß nicht, was die da tun.
Ja, aber das Problem ist, für Putin geht's jetzt, also wenn die jetzt einfach sagen würden, okay, scheiß drauf, geht um nix, irgendwie war eh eine Scheiße, die wir hören jetzt auf, dann kann er halt einpacken, weil er da sein Gesicht. Das heißt, er hat nicht die Chance zu sagen, ja, war eine Kackidee, wir hören jetzt mal auf, ne? Das geht halt auch nicht. Das ist halt ein Holzweg, den er zu Ende gehen muss, oder?
Ja, ich denke einfach, dass der falsch beraten wurde. Ne? Ich denke, das ist ja auch mittlerweile, weil er halt nur Ja-Sager um sich rum hat und die meinten alle, ja, die Ukraine nehmen wir in der Woche ein. Das ist kein Problem, so wie bei der Krim damals. Die haben halt nur nicht verstanden, dass die Ukraine mittlerweile, also vor allem muss man halt sagen, bei der Krim war halt auch viel mehr Zuspruch für Russland, ne? Das ist halt im Rest der Ukraine ganz sicher nicht so gewesen. Das wussten die einfach nicht. Die dachten, die laufen da durch. Und jetzt hast du, wie du sagst, hast du halt ein Problem, ne? Der muss einfach sterben, der Mann, ey, keine Ahnung, ganz ehrlich. Der muss einfach sterben. Ja, es ist so. Ich habe kein Problem damit, das zu sagen. Der muss einfach sterben. Das ist, was weiß ich, soll einer Krankheit hingerafft werden oder von einem Putsch oder was auch immer. Das ist die einzige Möglichkeit, wie das endet.
Aber ist da nicht die Gefahr irgendwie, dass der Nächste, dass es wie mit der Hydra ist, dass dann drei neue Köpfe kommen, wenn er weg ist und dich jemand anders weiterführt?
Ja klar, aber die müssen den Ukraine-Krieg dann nicht weiterführen. Die können dann die Schuld auf Putin schieben, weil sie wissen ja, dass sie nicht weiterkommen. Was wollen sie denn tun? Sie haben ja nichts. Sie kommen ja einfach nicht an. Wie denn auch? Sie fighten basically gegen die USA da, die das Zehnfache an Militärausgaben haben. Und dann zufalten sie noch gegen die ganzen anderen NATO-Staaten, die noch mal zehnmal so viele haben gefühlt. Naja, eher dreimal. Und was willst du denn tun? Die haben doch nichts. Der kriegt ja keine Technik mehr. Wie gesagt, der fliegt da mit fucking iranischen Kampfdrohnen rum. Die haben ja nichts. Das ist, das ist geldtechnisch nicht möglich. Die sind in der Rezension, die Russen. Und was haben sie da jetzt für Leute? Jetzt haben sie irgendwelche Leute, die noch nie an der Waffe waren, da eingezogen und jetzt laufen die da vorne rum gegen top ausgebildete ukrainische Spezialkräfte, die aus dem Westen ausgebildet sind mit westlichen Waffen. Ja, viel Spaß. Währenddessen die Ukrainer da viel Spaß mit ihren Drohnen haben und die ganze Zeit Bomben auf die regnen lassen. Also, I don't know.
Also, deine Ausführung jetzt, und du bist ja meistens sehr kompetent in diesen Fragen, es ist ja nur eine Frage, also das, so wie du es jetzt erklärst, klingt es ja, als wäre es nur eine Frage der Zeit, dass die Russen aufgeben müssen, einfach weil sie gar keine andere Möglichkeit mehr haben.
Ja, es gab ja schon oft in der Geschichte Pattsituationen, ne? Da sind wir halt. Ich sag ja nicht, dass das schnell endet. Ich sag nur, es wird nicht mit einer Niederlage der Ukraine enden, denke ich. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, wie es geht. Ich meine, wo soll das Zeug herkommen, dass sie die Ukraine jetzt wieder zurückdrängen, ne? Und ich sage, gleichzeitig wird Putin aber auch nicht aufgeben können. Du bist halt in einer Pattsituation. Und es gab ja viele, ne? Kriege in der Geschichte, die 20, 30 Jahre gingen, wenn du Pech hast. Ja, ist halt so. Wenn keiner mehr zurück kann, was willst du tun? Ist halt scheiße, ne?
Man könnte ja auch das auf dem diplomatischen Weg klären, aber da ist, glaube ich, ja.
Ja, aber ist halt schwer.
Beide Seiten zu stolz, ja.
Ja, was heißt beide Seiten zu stolz? Die Ukraine hat nichts aufzugeben. Was sollen sie da aufgeben? Sollen sie sagen, ach ja, dann dürft ihr jetzt behalten, greift mich mal wieder an in 2 Jahren. Viel Spaß. Also
das Ding ist, Putin, weiß ich nicht, wie gesagt, ohne sein Gesicht zu verlieren, ist schwierig. Aber mit Zelensky sagt ja auch mittlerweile irgendwie, warum sollen wir noch verhandeln? Macht ja keinen Sinn. Wofür?
Ja, so. Er sagt, er möchte sein Land gerne wieder zurückhaben, dann ist auch alles wieder gut. Das finde ich auch das ist eine gute Diskussionsgrundlage. Also wenn uns, keine Ahnung, ich weiß nicht, so Nordrhein-Westfalen von Holland geklaut wird, würde ich jetzt auch nicht sagen, oh, dann lass es halt denen. Das finde ich jetzt nicht so gut. Ich glaube, das würde denen nicht gefallen. Von daher, ich kann das halt schon verstehen. Ich weiß noch, am Anfang des Krieges habe ich ja auch gesagt, das hatten wir im Podcast gesagt, da gab es, glaube ich, auch ein bisschen Kritik für, wo ich sagte, lass denen halt die Landzunge und versuch das irgendwie zu regeln. Aber das war halt falsch von mir. Das ist, ich dachte, sie haben keine Chance. Wie die meisten Leute. Das
dachte aber jeder, oder?
Und ich dachte, es ist vielleicht besser, den Krieg nicht ausarten zu lassen. Aber das kannst du halt eigentlich nicht machen. Im Nachhinein weiß ich das auch. Das war eine dumme Aussage von mir, wo ich sagte, lass denen halt die Landzunge zur Krim, die sie haben wollen, mit der Donbass-Region und der Krim selbst. Und mach danach weiter, weil ich einfach dachte, es schont halt Menschenleben und allen geht's dann eventuell doch besser im Nachhinein, weißt du? Mhm. Aber wenn man mittlerweile rausbekommen hat, was die Russen da veranstalten auf dem ukrainischen Gebiet und dass man halt dagegen halten kann, dass sie es können. Und ja, ich meine, was ist das für eine Situation? Ne? Du lässt jetzt den und verhandelst und sagst, okay, behaltet halt das, was ihr jetzt aktuell habt. Wer sagt dir, dass sie in 2 Jahren nicht wiederkommen? Nur, dass sie dann halt wieder neu organisiert sind und alles, ne? Und dass sie basically, dann holen sie halt über Jahrzehnte immer wieder ein bisschen Stückchen von der Ukraine, bis sie wirklich alles haben. Kannst halt nicht machen und ja. Jetzt einfach, ey, keine Ahnung, wie gesagt. Putin muss halt weg da. Wie auch immer. In Knast.
Okay.
Ja. Der muss weg. Und dann hast du vielleicht wen Clevereres da, der einfach sagt, das bringt mir nichts. Der kann ja genauso nationalistisch sein. Das kann ja auch so ein Lappen sein. Nur muss der halt den Krieg nicht weiterführen, ohne dass er.
Ja, any andere Person hätte ja die Option, Gesicht zu wahren und zu sagen,
ja, genau.
Alles Putins Schuld, ne? So.
Ja, das ist der Punkt. Du kannst dann halt auf Putin abwälzen und sagen, what the fuck hat der Idiot da gemacht? Ich bin zwar genauso ein Arschloch und ich bin genauso dämlich, aber ich muss das jetzt nicht weitermachen, weil eigentlich weiß ich, dass ich komme ja nicht voran. Die kommen ja nicht voran seit 9 Monaten. Das musst du dir mal vorstellen. Die kommen keinen Meter voran. Die verlieren immer mehr.
Ja, wichtig finde ich auch die Aussage, die du getätigt hast, dass für was, ne? Also wofür? Wofür?
Ja, für ein imperialistisches Bild vom alten Sowjetreich.
Genau,
darum geht es. Um irgendein ein Gehirngespinst, was es überhaupt nicht mehr gibt, was es eigentlich auch nie gab, weil die Ukraine gehörte nicht so lange, ne? Also ist nicht so, dass die jetzt von der Geschichte her immer zum Zarenreich und Co. gehörten, soweit ich weiß. Ich glaube, die waren lange eigenständig anyway. Weiß ich aber nicht genau, vielleicht liege ich da auch falsch. Aber ich bin der Meinung, die Ukraine war nur, die gehört halt zur Sowjetunion, aber die war über die Geschichte hinweg sehr lange eigenständig. Also I don't know. Das ist, um was sie da kämpfen, ist mir absolut unbegreiflich. Es geht halt einfach um so ein Weltbild, was du haben möchtest, offenbar. Wahrscheinlich will Putin halt einfach in die Geschichtsbücher, in die russischen, in die Sowjetbücher und als großer Held sein, der die Sowjetunion irgendwie wieder geholt hat. Was halt nicht klappt, weil er Polen und Co. ja eh nicht bekommen kann. Also. Ist ja völlig absurd, klappt ja anyway nicht. Das heißt, du kriegst maximal einen kleinen Teil zurück und ja, keine Ahnung. Alles sehr, sehr fragwürdig.
What? Wir werden es sehen, wir werden immer mal wieder im Podcast darüber sprechen, wie sich das Ganze entwickelt. Wollen wir hoffen, dass dieses Szenario, dass der Krieg noch 20 Jahre weitergeht, sich nicht bewahrheitet. Das wäre aus diversen Gründen richtig, richtig scheiße.
Also, macht Putin nicht mehr, der ist alt. Der sieht nicht so alt aus, aber das liegt nur am Botox. der macht nicht mehr so lange.
Russisches Botox besonders ja, hart.
Nee, irgendwann passiert da schon was. Ja. Hoffe ich.
Wir werden es sehen. Mein lieber Enkles, ich weiß, dass du jetzt gerade mit irgendwie einer Deutschlandfahne, einem Schal, wie heißt die, Vuvuzela, am Rechner sitzt.
Die Südafrika-WM war die schlimmste von allen, gell? Diese Spiele anzugucken mit diesen scheiß Vuvuzelas, das ist viel schlimmer als ein paar tausend Menschen leben, offenbar.
Ja. Also, jetzt beruhig dich wieder bitte, weil heute geht die WM los. Ich weiß gar nicht, wann das Eröffnungsspiel ist, ob es um 18 oder um 20 Uhr ist. Es ist mir auch ehrlich gesagt total scheißegal, weil Ecuador gegen Katar werde ich mir auf gar keinen Fall anschauen.
Mega und die Eröffnungsfeier nicht. Es gab Gerüchte, dass Katar versucht hat, die Ecuadorianer zu kaufen mit 7,4 Millionen. Offenbar haben sie ein 1-0 gekauft. Stell dir mal vor, das geht wirklich 1-0 aus.
Gelesen.
Ja. Das wäre absolut insane, wenn das 1-0 ausgeht. Jeder weiß davon. Aber, stell dir mal vor, es geht aus Versehen jetzt 1-0 aus. Das stimmt überhaupt nicht. Und jetzt geht's 1-0 für Katar aus. In der zweiten Halbzeit muss das Tor fallen. Dann wäre diese Prognose richtig, wo auch immer die herkommt. Gott, der Himmel, ey.
Oh. Ja, also man, was man über Katar hört, also die Mannschaft ist sowieso eine Katastrophe. Irgendwie, die haben da, glaube ich, 1 Milliarde in ihr Jugendentwicklungscamp gesteckt, teilweise irgendwie in der Welt eingekauft. Wollte ich gerade sagen, in der Welt eingekauft und junge, talentierte Spieler irgendwie verpflichtet, dass sie für Katar spielen und was weiß ich was. Man weiß absolut nichts über die katarische, whatever, Nationalmannschaft. Ich bin mal gespannt. Ich werde natürlich nicht gucken, aber ich werde mir auf jeden Fall das Ergebnis anschauen, einfach aus Interesse, aber ja, das kann ja was werden. Und am meisten von allem geht mir dieser widerliche Infantino, der FIFA-Präsident auf den Sack irgendwie. Da dankt man, oh Gott sei Dank, Blatter ist weg. Und dann kriegst du den, der gefühlt noch 100 Mal schlimmer ist, der dann so eine ganz cringige Rede jetzt vor gestern, glaube ich, gehalten hat, irgendwie, wo er gesagt hat, ja, ich fühle mich jetzt irgendwie arabisch und ich fühle mich, was hat er gesagt, homosexuell und ich fühle mich das und das und das und das. Also cringiger geht's eigentlich nicht. Und dann hat er noch gesagt, jetzt wäre aber auch mal gut, jetzt müsste man sich bitte ab jetzt nur noch auf Fußball konzentrieren. Alter, Digga, also ich sag mal so, man könnte ihn auch den Putin der Fußballwelt nennen. Der muss halt auch weg. Aber ich glaube, man hat es ja am Beispiel von Blatter gesehen, wenn der weggeht, kommt der neue Dings. Du musst eigentlich die komplette FIFA entwurmen. Aber ob das klappen wird, ne? Jeden, den du rausschmeißt, kommt halt ein anderer, der die Hände aufhält. Von daher müsste es da mal, was weiß ich, Kontrollinstanzen oder sonst was geben, weil so wird sich da nichts ändern. Es ist wieder mit der Hydra, die du den Kopf abschlägst. Das funktioniert leider nicht. Von daher, ja, ist der Fußball so, wie er ist.
Ich habe mich auch die ganze Woche sehr über die WM informiert. Ich habe gerade wirklich alle Dokus gesehen. Okay. Weil ich mir immer noch, ich will verstehen, warum, ich hatte auch eine Diskussion auf dem Stream mit einigen meiner Stammviewer, die sehr gegen mich waren, weil die auch sehr für den Boykott sind. Mhm. Und ich wollte das ein bisschen hinterfragen, aber lustigerweise bin ich noch weiter gegen den Boykott abgedriftet. Irgendwas ist da schiefgelaufen. ich habe vor allen Dingen auf Reddit sehr viele Meinungen von Leuten, die nicht aus dem Westen kommen, gesehen, die natürlich auch Fußballfans sind. Ne? Also wenn wir Nordafrika gucken oder generell ganz Afrika ist riesig Fußballfanat natürlich, die gar keine Probleme damit haben und die lustigerweise das sagen, was Infantino sagt. Ne? Also ich meine, wir leben ja in unserer westlichen Bubble und wir haben unsere lustigen Menschenrechte und Co. und wir verteidigen das alles und ich bin ja selbst linksgrün, wie wir ja wissen, so, und bin natürlich da an erster Front eigentlich. Aber es ist lustig, wie andere, also Südamerika, Amerika auch, die haben auch nicht so viel Kritik daran, wie Afrika das sieht oder vor allem wie Asien das sieht, die alle sehr happy sind, dass sie eine WM mal nicht im Westen haben, die das, was der Westen sagt, alles als absolut heuchlerisch abtun und wirklich, also in langen Texten auf Reddit, da kann man ganz viel lesen unter den Threads von Marokkanern, von Indern und so weiter, die alle sagen, was soll denn das? Also die Europäer haben uns basically mit der Kolonialisierung basically, weißt du, vernichtet über Jahrzehnte und Jahrhunderte und die wollen jetzt die ganze Zeit sagen, dass da mal ein paar Menschen gestorben sind und deswegen darf der nicht da sein. Das ist halt eine ganz andere Weltanschauung, weißt du, als wir es haben, weil wir sagen, wow, Fußball gehört halt in den Westen. Und stimmt ja auch, ne? Weil wir haben eigentlich.
Na, wir sagen, Fußball gehört in Länder mit Fußballkultur, so, ne?
Ja, genau. Und wir finden das halt alles so richtig, wie wir es immer gemacht haben. Und wir haben halt unsere Werte und Co. Aber die finden das halt, glaube ich, einfach zu sehr großen Teilen extrem heuchlerisch, weil wir zum Beispiel nichts gegen Russland haben, weil wir nichts gegen die Olympischen Spiele in China jetzt das zweite Mal hatten, ne? Erst Sommerspiele, dann Winterspiele, weil wir uns da Sachen rauspicken. Deswegen kommt auch dieses Rassismus Vorurteil auf, dass es uns nur nervt, dass es in einem muslimischen Country ist, was ja eigentlich nicht wirklich stimmt, aber was vielleicht so mitschwingt, weil wir das härter verurteilen. Keine Ahnung, ich find's super komplex. Ich find's aber interessant, dass basically die gesamte Welt, wenn du Europa rausnimmst, eigentlich keine Unterschiede zu dieser WM hat als zu irgendeiner anderen. Eher noch im Gegenteil, wo sie sagen, wow, voll geil, endlich mal in der Nähe, weil die Afrikaner können da halt hinfahren nach Katar eher, weißt du? Weil es halt, ne, nah ist. Und die Asiaten können vor allem da hinfahren, die Inder, die Bangladesch, ich weiß nicht, ob die genug Geld haben und Fußball gucken, keine fucking Ahnung. Pakistan und so weiter, die können da halt alle relativ schnell hin, ne? Und ach, was weiß ich. Ich finde, es ist wichtig, dass wir Kritik äußern an der Situation da, was wir ja mehr als genug tun mit 17 Dokus auf basically jedem Sender. Ich finde es wichtig, dass die Europäer, wie gestern in der Pressekonferenz mit Neuer und Co., das halt klar ansprechen. Ich bin sehr überzeugt von unserem DFB-Präsidenten, von dem, wie heißt der, Neuendorfer, der auch eine schöne Pressekonferenz gegeben hat und klar sich gegen die FIFA stellt halt und sagt, das geht alles nicht so weiter, aber wir sind halt alleine auf weiter Flur. Mehr können wir nicht tun und ich freue mich einfach auf Fußball. Und lasse die Schrecken der Welt sein.
Ja, also ich habe mich immer noch nicht entschieden. Wahrscheinlich nur die deutschen Spiele gucken. Keine Ahnung, aber vielleicht ist es auch in der Woche anders. Vielleicht kommt dann doch irgendwie WM-Stimmung auf. Weil, ja, jetzt irgendwie so gefühlt ja nichts anderes läuft. Was weiß ich, vielleicht es guckt man dann doch. Und wie wir letzte Woche schon gesagt haben, ne, also wir sind keine Quotenfamilie, unsere TV-Quoten werden eh nicht aufgezeichnet. Und die Quoten jetzt bei Deutschland, Oman, gut, das ist ja auch die attraktivste Gegner, waren so schlecht, dass die wahrscheinlich diesen Backlash, den alle ja fordern, den die FIFA kriegen soll, zumindest aus Deutschland, ne, dass der dann sowieso kommen wird und sich überlegen, okay, die Quoten waren schlecht, irgendwie Publicity war schlecht. Überlegen wir uns vielleicht, bevor wir das nächste Mal uns kaufen lassen und eine WM in so ein Land geben. Aber ja gut, wir haben ja letzte Woche festgestellt, dass die anderen WMs vorher auch gekauft waren, ne? Ob es jetzt Russland oder gerade wir Deutschen, ne? Haben wir 2006 auch die WM gekauft, ne? Wir sind dann auch nicht viel besser, ne? Was das angeht.
Katar verstößt halt einfach aktuell gegen grundlegende Werte, die wir in Europa haben, ne? Die wir aktuell haben, die wir vor 100 Jahren vielleicht noch nicht so hatten, by the way, aber die wir jetzt aktuell haben und wir wollen das halt durchdrücken und das ist ja auch richtig, ne? Ich denke, das ist sehr wichtig, dass Europa dann halt vorangeht, weil ich denke, dass unser System halt das Bessere ist. Also, das ist natürlich eine ideologische Sache, das denkt jedes System, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es gut ist, wenn alle Leute frei sind und wenn alle Leute machen können, was sie wollen und wenn keiner diskriminiert wird. Ich bin da einfach überzeugt von, dass das das beste System ist, was wir uns bisher ausgedacht haben, mit einer Demokratie zusammen, sodass jeder irgendwie ein bisschen was mitbestimmen darf, auch wenn nicht alles gut läuft bei uns, aber ne, vom Prinzip. Ja. Und ich bin davon überzeugt, aber viele andere sind das halt nicht auf der Welt und ich meine, eine Mehrheit ist das halt nicht, ne? Wir sind nicht die Mehrheit, wir sind, was weiß ich, was für eine Weltbevölkerung. Wir haben 10% in Europa oder so. Das ist ein Witz. Wir sind halt nicht groß. Und die sind das halt nicht. Und die sehen das nicht so kritisch bisher. Die werden das vielleicht in 50 Jahren hoffentlich ganz anders sehen. Aber ja, halt, wir können halt nur Kritik äußern, denke ich, und können versuchen, da was gegen zu tun. Und ich denke halt, dass Europa und die UEFA halt sich deutlich dagegen positionieren. Infantino bzw. die FIFA wollten ja, dass wir alle so ganz lustige Armbinden tragen. Jetzt, es geht auch um diese Armbinde, die eigentlich so unbedeutend ist, aber es ist halt eine Symbolik, ne? Dass wir halt, also Wales und England und Schweden und spielt Schweden überhaupt mit? Keine Ahnung. Dänemark.
Schweden ist, glaube ich, nicht qualifiziert.
Ich glaube auch, dass Schweden nicht dabei ist. Dänemark ist dabei. Die sind auch gut. Dass die alle mit der gleichen Binde, mit dieser One Love-Binde auftreten, auch wenn sie dafür Strafen von der FIFA kriegen.
Ich habe heute gelesen, dass die FIFA das verbieten will und dass, wenn jemand diese Binde trägt, dass er schon vor dem Spiel die gelbe Karte bekommt. Also neuer, ja. Ne? Das habe ich heute
gelesen.
Sollen
sie ja tun, sollen sie ja machen, ist ja kein Problem. Und da müssen die dann halt, das ist halt nichts Großes, das ist nur so eine Symbolik, aber ich denke, die Symbolik ist halt das Wichtige, was wir tun können. Keine Ahnung, was die Spieler tun können. Und Neuendorfer und Co. haben halt, ich hoffe, er heißt Neuendorfer, ich hoffe, ich sage unseren
DFB-Präsidenten nicht. Der ist so oft gewechselt in letzter Zeit, ich kann mir den nicht merken.
Ja, aber der
ist
echt cool.
Das Gesicht vor mir noch.
Ja. Und macht wirklich einen guten Job und ich glaube, das ist ein integrer Mann, was ja nicht so selbstverständlich im Fußball ist. Also so kommt er mir vor, kann natürlich auch was anderes sein, aber ich glaube, das passt und ja, ich denke, das ist das, was wir tun können. Und ich, ganz ehrlich, ich fand, ich habe ein kleines Interview von Oliver Kalkofe gesehen, der einfach gefragt wurde wegen der WM, 1,5 Minuten, der sich einfach unglaublich aufgeregt hat darüber, dass uns halt der Fußball kaputt gemacht wird. Ja, das nervt mich halt auch. Also ja, Menschenleben auf der einen Seite, klar. Aber dass das halt überhaupt in so eine Situation kommt, dass man sich dafür rechtfertigen muss, dass man sein Hobby guckt, weißt du? Das ist so eine dumme Situation, in der wir in die wir uns alle gebracht haben, mit dem Support vom Fußball, mit der FIFA, was auch immer, keine Ahnung, wie man genau dagegen arbeitet.
Eigentlich ist es, der ganze Fußball ist ja eigentlich voller Widersprüche, ne? Also, wenn man mal ganz, ganz neutral ist, ne? Und nicht zum Beispiel die Stevinio-Fußballromantiker-Brille aufsetzt, ne? Also, wir regen uns über Red Bull Leipzig auf irgendwie, weil, gerade so die Ultra-Fans nennen es das Konstrukt und so weiter. Und ja, mit Red Bull zusammen ist das ja auch ein bisschen so. Aber ja, es geht ja um die Kommerzialisierung in diesem Fall so. Und die Fußballvereine, die wir irgendwie so idealisieren, sowas wie, was weiß ich, Borussia Dortmund mit echter Liebe, so diese Slogans. Und die meisten davon sind mittlerweile große Wirtschaftsunternehmen. Also wenn man so anfängt, dann kann man da schon eine gewisse Doppelmoral finden, ne? Und auch bei Katar, ne? Bei Katar kann man genau sagen, Russland hat eine WM gekriegt, wir die Moralapostel regen uns darüber auf, gibt diese geile Doku vom ZDF, von dem aktuellen Sportstudio Dude, die momentan in aller Munde ist, irgendwie, ja, aber da wird so aufgeregt, ja, Katar hat die WM gekauft, ja, aber wir doch 2006 auch. Also, ne, und dann, wenn man das mal ganz, ganz, ganz neutral, ohne diese Moralkeule sieht, dann, ja, wo ziehst du die Linie? Wem darfst du denn überhaupt noch eine WM geben? Ne? Da darfst du denn überhaupt noch Fußball gucken eigentlich? Also es ist schwer, finde ich, da eine Linie zu finden, wo man sagt, ja, aber wir sind die Guten in irgendeiner Form. Ne?
Das musst du verstehen, ne? Das habe ich auch gelesen von gerade Leuten aus dem Nahen Osten und Co., die natürlich nicht so gut den USA gegenüber eingestellt sind. Ne? Die sagen, hey, USA hat basically 2 ungerechtfertigte Kriege geführt in den letzten 20 Jahren und hat unsere Leute irgendwie downgebombt. Was ja stimmt mit Afghanistan und Irak, ne? Es gab nicht wirklich eine Veranlassung dafür. Afghanistan vielleicht noch ein bisschen, Irak sehr schwer zu rechtfertigen, wenn wir ehrlich sind. Und da ist die nächste WM. So, und da sind die halt alle dagegen und die Europäer werden da einen Scheiß gegen tun und werden sagen, nö, USA, die mögen wir. Und das ist halt, weißt du, die Welt ist einfach komplex. Es gibt unglaublich viele verschiedene Ansichten. Und ich kann halt verstehen, dass die Leute im Nahen Osten und in Afrika und Co., die eine deutlich schlechtere Meinung über die USA haben als wir, die den als Teufel sehen, weißt du, ob gerechtfertigt oder nicht, lasse ich mal dahingestellt, ja, genau. Aber die das halt so sehen, dass es deren, ne, weil die halt diese Erfahrungen gemacht haben und weil die halt wissen, die USA mischen sich überall ein und bomben halt unsere Länder platt, was ja stimmt, was wir nicht so krass kritisieren, wie wir es vielleicht hätten tun sollen, wir haben ja mitgemacht in Afghanistan, es gab ja auch einen Grund aus meiner Sicht, Afghanistan war, denke ich, richtig, aber, ne, also es ist einfach die verschiedene Ansicht und da fragen die sich halt, ja, warum beschwert ihr euch denn nicht schon darüber und boykottiert das? Ja, das machen die Europäer nicht, weil das finden wir nicht so schlimm. Und da sind halt deutlich mehr als 15.000 Leute gestorben, ne? Also, weißt du, das ist halt eine ganz andere Sache, das ist alles super kompliziert, das kannst du auch nicht vergleichen und dann ist es wieder Whataboutism und was auch immer. Genau. Whatever. Ich weißt du, ich sehe so viele Probleme auf der Welt und dann habe ich noch Sachen gesehen über die Inder und die Bangladesch und Pakistanis und Nepaler und Co. Auf Reddit kannst du wirklich viel lesen, weil das halt so eine schöne Community ist, die halt sagen, wir mögen den Nahen Osten und den Golf eigentlich sehr, weil ansonsten haben wir keine Arbeit. Gebt ihr uns die Arbeit, wenn wir da nicht mehr hin sollen? Ja, wir geben die nicht. Also, ne, es ist alles kompliziert und ich denke, man muss einfach irgendwie anstoßen, dass es besser wird und ich glaube, das haben wir bestmöglich getan als Europa, als Deutschland vor allen Dingen. Wir haben ja wirklich dumm viele Dokumentationen, ne? Also ZDF hat da eine 10 gemacht gefühlt. Verschiedene. Über Katar, über die Umstände. Ich denke, wir haben die Welt aufgeklärt und uns selbst auch und die Bevölkerung. Und man könnte halt hoffen, dass sich vielleicht ein bisschen was ändert. Was sich ja die letzten Jahre versucht wurde. Aber es ist halt schwer, ne? Also selbst sowas wie, in Katar wurde ja das Kafala-System abgeschafft. Dieses Kafala-System ist halt dieses, für alle, die es nicht wissen, dass basically du, wenn du in ein Land kommst, halt also du brauchst einen Bürgen. Ja, also du bist ein Unternehmer sozusagen und holst halt die Leute aus Nepal oder Indien oder Bangladesch und holst sie halt als Arbeiter rein und du musst für die bürgen. Aber dann bist du mehr oder weniger auch deren Besitzer, während die im Land sind. Weil du bist ja für die verantwortlich jetzt, ne? Und dann nehmen die halt die Pässe ab und bezahlen nicht richtig und so weiter. Das ist natürlich schlimm. Und das wurde ja abgeschafft, offiziell. Es wird halt nur nicht richtig durchgesetzt. Also es gibt's halt immer noch offenbar. Aber es ist halt immer noch besser als, ich glaube, in Saudi-Arabien, wo es das einfach gibt, wo wir uns nicht drüber beschweren, ne? Also, weil da halt jetzt gerade keine WM ist. Aber das akzeptieren wir halt und da liefern wir Panzer hin. I don't know. Es ist halt, wie gesagt, alles sehr komplex. Viel komplexer, als es aussieht. Und ich kann halt einfach nur sagen, ich sehe die Sachen, ich kritisiere das, wenn immer ich kann. Ich hätte einen Boykott von den relevanten Leuten, also den Verbänden, befürwortet und sollte sich die deutsche Nationalmannschaft während dem Spiel ausziehen und in Regenbogentrikots da rumlaufen und dann alle eine rote kriegen und disqualifiziert werden, dann würde ich das befürworten und sagen, gut gemacht, ne? Als Statement. Ich hoffe, sie kommen nicht alle in den Knast in Katar, das wäre scheiße. aber nur wenn sowas passieren würde, wenn sie wirklich einen richtigen Boykott machen würden, ich würde das supporten und wäre okay und würde sagen, okay, dann habe ich kein schönes Fußballspiel, aber dafür habt ihr was Gutes für die Welt gemacht. Eventuell, aus meiner Sicht. Aber wenn sie einfach spielen, werde ich es zugucken. Ich sehe keinen übertriebenen Grund, wie gesagt, Katar gezielt zu boykottieren im Vergleich zu anderen Sachen und ich hoffe einfach
was du eben gesagt hast, dass es halt nicht mehr einfach nur Fußball ist oder irgendeine andere Art von Escapism, sondern mit Politik verbunden ist, ist natürlich nicht gut. Idealerweise willst du diese Sachen haben, komplett unpolitisch, wo alle sich drüber vereinen können. Egal wie du wählst oder was, du willst eine Sache haben, wo du einfach Sportfan oder Spielefan oder Filmfan bist und das ist halt bei so vielen Sachen heute nicht mehr so. Und Fußball oder Football oder Sport, es wäre halt geil, wenn du die einfach gucken kannst und die Welt drumherum ignorieren kannst. Es geht da natürlich nicht, weil das so direkt damit zu tun hat. Aber es ist schade, weil das sollte eigentlich was sein, wo du komplett die Welt weglässt und dann bist du einfach nur Fußballfan an dem Tag und nicht, ne?
Das ist super schade, ne? Ich meine, aus unserer westlichen Welt, natürlich kann man sagen, das ist ja nicht das gleiche Problem, was jetzt die Gastarbeiter haben. Natürlich nicht, ne? Natürlich sind wir privilegiert. Aber trotzdem ist ja eins unserer größten Events für uns, für unser Leben, für unser Wohlgefühl und Co. halt ziemlich zerstört. Ne? Es gibt keinen richtigen Hype im Land, wie sonst. Man redet nicht mit jedem drüber, weil man Angst hat, dass man angeschrien wird. Was, du guckst die WM?
Ja, musst du dafür rechtfertigen, genau.
Ja, eben. Das finde ich eine der schlimmsten Sachen, dass man sich überhaupt dafür rechtfertigen muss, weil selbst wenn... Ne? Also ich meine, lass den Leuten doch die Entscheidung. Es ist ja, also ich hab die Stadien jetzt ja nicht gebaut, ich habe das auch nicht dahin gegeben. Und ich glaube, alle von uns haben halt genug Dreck am Stecken und supporten Sachen, die nicht so gut sind auf der Welt. Bewusst oder unbewusst. Und aber dass wir überhaupt in die Situation kommen, wie Kalf Kofer es gerade gesagt hat, ist halt eine absolute Schande eigentlich, weil es halt, wie Sascha dann wiederum sagt, so eine Escape-Sache ist eigentlich, ne? Du guckst Fußball, schaltest dein Hirn ab. Und deine ganzen Probleme oder was auch immer, Sorgen, sind halt weg, weil du bist im Hype, gerade bei einer Fußball-WM, ne? Das ist für viele Leute so ein Ventil, glaube ich. Und das ist halt diesmal natürlich egal, wie nicht der Fall.
Halt also jetzt gerade läuft die Eröffnungsfeier und Morgan Freeman ist wohl der Moderator und jetzt rasten natürlich die sozialen Netzwerke aus. Wie kann Morgan Freeman sich für sowas hergeben?
Nein, warte mal. Wie, die sozialen Netzwerke drehen da durch? Die gucken es doch alle nicht. Das kann ja nicht sein. Also, ne, ich glaube ja schon.
Das ist wieder diese Berufsechauffierer, die auch alle gestern Wetten, dass geguckt haben, um sich mega darüber aufzuregen, dass Thomas Gottschalk so ein alter weißer Mann ist. Die stehen mit einem Stift und einem Zettel und schreiben sich alles auf, um danach darüber zu twittern. Ja, das ist das Lustige.
Also ich habe gelernt, die letzten Wochen, niemand guckt diese WM in Deutschland, von daher können wir jetzt auch nicht darüber twittern. Das ist unmöglich.
Ja. Hashtag Morgan
wissen davon
Freeman.
Noch nichts.
Ganz groß. 32.000 Tweets nur in Deutschland über Morgan Freeman. Wie kann das sein, dass der dabei ist?
Wahrscheinlich hat nur einen geguckt. Die haben einen vorgeschickt und jetzt die anderen beziehen sich auf diese Quelle, würde ich schätzen. Die gucken es bestimmt nicht.
Ja, ja, aber jeder Tweet, ja, wie kann das sein? Du musst einfach bei jedem Tweet drunter schreiben, wie? Ich denke, du guckst das nicht.
Ja, es ist einfach diese Scheißheuchlerei, das macht mich ganz krank. Und deswegen bin ich halt auch, ich bin einfach, ne, ich stehe dazu, dass ich ein Arschloch bin. Mir ist das nicht wichtig genug, mir ist der Fußball wichtiger. Ich möchte trotzdem, dass sich was ändert, aber ich kann es nicht ändern alleine.
Gut, dann schließen wir das ab mit einer sportlichen Frage. Was meinst du, wie gut sind die, ist unsere Mannschaft? Wie weit kommen
wir? Kennst mich doch!
Wir werden Weltmeister.
Wir werden natürlich Weltmeister, wie jedes einzelne Turnier. Es ist unmöglich. Wir sind in der komischen FIFA-Tabelle nur Elfter. Was? Wie sind wir denn Elfter? Wir haben
die habe ich noch nie ernst genommen.
Ich denke, es ist ein sehr hochwertiges Turnier. Ich habe mir zum Beispiel von Sport 1, aber ich bin so ein bisschen im Fußballfieber zumindest. Nicht so wie sonst, weil ich mit niemandem darüber reden kann, aber ist okay. Ich habe mir die ganzen Sport 1, die haben jede Gruppe auseinandergenommen, weil ich ja nicht jeden Kader irgendwie der Welt kenne. Ne? Mhm. Und ich muss sagen, es sind fast alle Teams, die da sind, mit ein paar Ausnahmen, wirklich sehr hoch besetzt. Ich glaube, da gibt's viele Überraschungen eventuell auch. Ne? Du hast so, Uruguay sieht stark aus. Ne? Die haben Valverde und Co. im Mittelfeld. Über die redet keiner. Das ist nicht schlecht, ne? Du hast immer noch Suarez und Cavani da oben im Sturm, die sind zwar mittlerweile Rentner, aber was soll's?
Die machen ihre Buben trotzdem, ne?
Ja, eben. Du hast Valverde, wahrscheinlich den besten Mittelfeldspieler oder den besten Außen der Welt aktuell. Ja. Hast du Brasilien, die super stark sind, mit Vinicius Junior und mit den ganzen Brasilianern halt. Die Argentinien ist super stark, England ist super stark, Frankreich ist super stark. Deutschland ist meiner Sicht stark. Alle sind stark.
Wenn ich Geld setzen müsste, würde ich dieses Jahr auf Argentinien setzen. Das sagt mir so mein Urin, mein Bauchgefühl war da immer ganz gut. Ich habe letzte WM auch Frankreich gesagt, das war jetzt keine Nostradamus-Leistung. Ich glaube, dass Argentinien mal dran ist und man gönnt es auch Messi irgendwie nochmal, dass er den Pokal anhalten darf. Mein Tipp ist Argentinien.
Ja, definitiv gute Chancen. Und, aber wie gesagt, das ist halt, glaube ich, nicht sehr knapp. Ne? Also ich glaube, es ist sehr knapp, weil ich glaube, einfach ungefähr 10 Teams auf einem fast ähnlichen Level sind. Da zähle ich Deutschland dazu. Auch Belgien und Holland, die haben auch tolle Kader. Portugal ist immer noch stark. Spanien ist stark. Ne? Das sind so
ich glaube, dass Portugal an dem ganzen Trara um Ronaldo scheitern wird. Ne? Die sind sicher, wenn du die Bilder aus dem Training siehst, alle hassen jetzt neuerdings Ronaldo.
Ich glaube, das Gegenteil. Ich glaube, Ronaldo wird so abliefern. Und ich
glaube, ich auch.
Ich glaube, dass er abliefern wird,
aber am Ende, um Weltmeister zu werden, muss alles stimmen und das hat Portugal, glaube ich, gerade nicht.
Ja, aber es ist ja nur Bruno Fernandes auf ihn sauer, weil der auch bei Menu ist. Die anderen.
Ja,
man darf nicht vergessen, was Ronaldo in Portugal ist, ne? Also der ist der Held aller Zeiten. Also das ist nicht so, dass die sich von ihm abwenden würden. Vielleicht Bruno noch, weil der bei Menu spielt, aber die lieben, also ich glaube, der könnte live im TV Welpen töten und die Portugiesen würden sagen, geil. Das ist Ronaldo, der macht das.
Ich bin gespannt. Also es hat auf jeden Fall viele interessante Geschichten, diese WM. Es gibt ja immer diese Voraussage von den Mathematikern, die sagen, Brasilien wird Weltmeister, habe ich gelesen auf T-Online dieses Jahr.
Ja, auch mega stark.
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil Brasilien in den letzten Jahren immer so eine Individualistentruppe war. Das kann ich mir, also ich Brasilien die scheinen immer so Viertelfinale spätestens aus. Wer jetzt
aber gerade muss ich mal angucken, ey. Der ist
ja,
auch
ja,
krass,
das
ist
aber,
ey,
das hatten die immer. Ey. Das hatten die immer. Die sind immer früh rausgeschieden. Seit dem letzten WM-Titel hast du immer gesagt, Brasilien kann es machen. Die, klar. Ja, ich glaube, das ist zu sehr Individualisten. Die finden sich alle selbst zu geil. Und Deutschland bin ich höchst gespannt, wie die spielen werden. Gerade weil jetzt hier unser Mann irgendwie der Hoffnungsbringer am Sturm ist und der vom Spieltyp her so der Mario Gomez, was uns eigentlich gefehlt hat, nämlich genau so ein Typ. Und ich glaube, ne, gegen Oman hat er uns auch gerettet. Von daher,
ich hoffe, Mokoko setzt sich durch.
Ich nicht.
Ey, ich liebe den Typen, ey.
Ich nicht.
Das ist ein geiler Typ.
Nein, für Krug.
17 Jahre.
Du hast das nicht zu entscheiden. Cool. Das entscheidet immer noch der Bundestrainer.
Also ich denke, halt, unsere Offensive ist insane, by the way. Ich denke, die ist absolut auf Weltklasse-Niveau. Wenn du links, links an der Nähe, rechts Gnabry hast wahrscheinlich, ne? Und dazu Musiala in der Mitte, das ist absolut insane, weil und dann hast du Moukoko oder Füllkrug vorne, das kannst du ja auch mal wechseln, je nach Gegner. Ja. Ich denke, unsere Sechser sind okay, was da hinten kommt. Unsere Abwehr macht mir ein bisschen
unsere
Sorgen,
unsere Sechser sind nicht nur okay, mit Kimmich und wie heißt der?
Gündogan.
Von Man City, genau.
Unser
Problem ist halt die Abwehr, das ist halt das Problem, ja, das sehe ich. Ne? Und ich finde auch nicht, dass wir uns hätten leisten können, Hummels zu Hause zu lassen, weil ich sehe ehrlich gesagt nicht jemand, der besser ist als Hummels in unserer Kette.
Ah, der macht auch viele Patzer ab und an, das ist vielleicht ein Problem.
Ja, aber der hat so viel Erfahrung.
Rüdiger ist besser.
Rüdiger hat auch immer wieder Schwächen, auch bei ich bin kein
Rüdiger großer Rüdiger-Fan. Rüdiger ist unser Top-Typ. Mir macht der zweite Sorge, der daneben neben Rüdiger
steht. Ja, genau. Süle, die personifizierte Bahnschranke. Ich muss immer die Tore gegen Werder, die er gekriegt hat, als wir irgendwie 10 Minuten drei Dinger gemacht haben und er mal schön nebenbei gelaufen ist, so als Begleitschutz.
Wurde besser.
Ja, gut. Ja, er war lange verletzt, muss man ihm lassen. Er ist eigentlich kein Schlechter, aber Süle ist halt gegen das, was wir da, überleg mal, ey, als wir Weltmeister wurden, mit einem Hummels in Topform und genau, daneben beide in Topform, das war halt schon ein anderes Level, ne?
Absolut.
Und ich hätte auch Weiser mitgenommen, ne? Weil jetzt Klostermann, der sowieso verletzt ist, der ewig verletzt war, und Weiser hat die Form seines Lebens außen in der Kette, der hätte ich halt 100 pro mitgenommen.
Ich weiß auch nicht, warum man Adeyemi mitgenommen hat, das ist immer noch die größte Verwirrung für mich.
Der hat
nichts getan.
Nichts.
Alles, was er getan hat, ist, dass die Schiris ihn nicht pfeifen, wenn er irgendwelche Eintrachtspieler
im Strafraum umschubst. Du als Frankfurter bist natürlich auch ein bisschen vorbelastet, weil es ein kleiner Elfmeter war.
Aber in dem Spiel hat er auch nichts gemacht. Du hast ihn da gesehen, der hat nichts getan. Der hat die ganze Saison nichts gemacht.
Der war keine die ganze Zweikämpfe, verletzt.
Der schießt nicht aufs Tor, der macht nichts.
Der war verletzt. Das
ist mir doch scheißegal, ob der verletzt ist.
Der war lange verletzt. Ich hätte ihn auch nicht mitgenommen. Ich bin da total bei dir. Aber eigentlich ist es nur zumindest vorher in der Saison bei Red Bull, nicht Leipzig, sondern Salzburg, weil eigentlich hat er eine gute, ich glaube auch nicht, dass es ein schlechter ist. Nur, du musst halt bestimmte Kriterien haben, Leute mitzunehmen. Und wenn du einfach sagst, ja, okay, der war mal gut oder der hat so viel Potenzial, dann ist das ein bisschen problematisch. Siehe Klostermann, der nicht ein Bundesligaspiel in dieser Saison gemacht hat, weil er verletzt war. Den nimmst du jetzt einfach so mit. Dann spielt er gegen Oman, muss raus, weil er wieder verletzt ist. Und dann hast du einen Weiser auf der gleichen Position, der super in Form ist, dass die Hinrunde seines Lebens gespielt hat bei Werder. Vielleicht sogar noch besser war als Füllkrug, weil der nämlich ihm alle Dinge aufgelegt hat. Aber just saying. Am Ende
entscheidest du. Ich bin ehrlich, statt mit Adeyemi, da hätte ich lieber mal für ganz, ganz wichtige Situationen den Rode mitgenommen. Ich bin zwar ein bisschen vorbelastet, aber als Eintracht-Spieler, aber da hätte ich eher gesagt, in einer Situation, wo ich mal Ruhe reinbringen muss, okay, vielleicht können Kimmich und Gündogan das auch, keine Frage, aber das würde immer noch mehr Sinn machen für mich als fucking Adeyemi.
Aber ist der nicht auch verletzt, Rode? Der spielt doch immer nur
irgendwie ab der 60. Er ist immer verletzt, er hat keine Knie mehr.
Ja, aber
kann 30 Minuten spielen und das Spiel gewinnen, wie gegen Sporting. Das kann der nämlich tun.
Den kannst du, ja, geiler Typ irgendwie und immer der Anker, wenn es bei Frankfurt, aber den kannst du halt keine 90 Minuten bringen, du Mann kannst nicht mitnehmen, no way. Ich halte auch viel von dem irgendwie.
Für mich kannst du Adeyemi keine einzige Minute bringen.
Nee, Dito. Sehe ich genauso. Ich hätte ihn auch nicht mitgenommen. Aber ja, gut, am Ende, der Hansi, der weiß schon, was er tut, ne? Und wenn wir weit kommen, dann sagen wieder alle ja. Und Adeyemi drei Tore macht, sagen alle, okay, krass.
Dann nehme ich mal alles zurück, aber ich hoffe eher auf Moukoko. Also ich glaube, der ist unsere Zukunft im Sturm. Der ist keine Zukunft mehr.
Wer hat jetzt nochmal diese Granate im Sturm irgendwie, der aktuell die Bundesliga-Torschützenliste anführt? Füllkrug. Können wir den mal spielen lassen? So, wir wechseln das Thema, ihr Lieben. Am Ende entscheidet ihr selber, ob ihr guckt oder nicht. Und das ist auch eine gute Sache.
Ich jubel auch deinem Füllkrug zu, by the way.
Danke. Oh, großzügig. Ja.
Aber ich werde dann die ganze Zeit hoffen, dass Moukoko kommt.
Sascha, bist du eingeschlafen oder interessiert dich ein Scheißdreck die WM wahrscheinlich? Ne? Sowieso nicht, oder?
Nein und ja. Ja, hier übrigens, USA kriegt gerade gar keiner mit. Also es ist nicht mal irgendwie, wenn du es nicht gesagt hättest, ich hätte es komplett vergessen irgendwie, sowohl das
Drama. Aber das US-Team ist ja auch dabei, sind ja qualifiziert und ich habe
Wir hatten 10 Jahren fast schon, wir hatten diesen kleinen Hype, wo ich dachte, jetzt wird Fußball hier ein bisschen mehr salonfähig.
2014, als wir Weltmeister wurden, habt ihr Public Viewing gemacht und so, ich erinnere mich an die Bilder aus den USA.
Ja, ja, genau das und dann war Klinsmann und dann irgendwie ist es wieder alles weg.
Und jetzt ja, wir werden groß in 26 und die WM ist natürlich für euch in Amerika besonders beschissen, weil ihr ja gerade NFL-Season habt. Ne, ansonsten kommt die im Sommer, da ist NFL nicht. Das ist super hilfreich für die Amis.
Ja, aber zu viel Sport ist in Amerika kein Problem irgendwie. Die sind sportbegeistert.
Ja, aber eigentlich. Zum Beispiel heute, das Spiel kommt während der NFL. Naja, nee, das heute nicht, aber die nächsten Tage, das ist während den NFL-Spielen, am Sonntag und Co. Ich glaube, die meisten Amis, selbst wenn sie Interesse an Soccer haben.
Ne, ja, es fehlen die Stars und Celebrities des Sports, ja. Ne, wenn es die nicht gibt. Die
aber ich meine, die Amerikaner, also wie heißt da, der jetzt bei Chelsea spielt, vorher bei Dortmund war, Pulisic. Die haben ja schon ein paar gute Leute, gerade Junge, ne? Oder hier unseren Sargent, der lange bei Werder gespielt hat. Also die haben keinen schlechten Kader, ne? Also vielleicht
wir haben auch gerade einen Ami verpflichtet in der Winterpause, aber der ist nicht dabei.
Ja, mal gucken. Vielleicht die Amerikaner, da kommt immer mehr her. Vielleicht, also
ja, 2026 wird Zeit werden für die.
Ne? Frauentechnisch sind sie ja schon die Nummer 1 der Welt. Da, ne? Sind sie ja führend. Von daher, ich glaube, dass da schon was passiert. Ich weiß nicht, ob es nur ein Frauending ist. Ich habe da keinen Überblick drüber, aber.
Nein, nein, die sind groß geworden. Also ja, nicht so groß wie Dings, aber die füllen ihre Stadien in ihrer MLS. Und die haben ja auch immer neue Leute, ne? So, wenn dann Leute wie Schweinsteiger mal ein paar Seasons da spielen, das ist natürlich ein großes Ding. Und die haben ja auch aktuell wieder ganz viele. Bale ist doch jetzt da. Gareth Bale spielt jetzt da. Und die sind schon, also ist schon viel größer geworden und die haben richtige Fanbases und Co. Also, und ich glaube, 2026 wird dann vielleicht den endgültigen Sprung geben, ne? Mit einer Heim-WM.
Glaub, da die sind USA und Kanada ist die, glaube ich. Die ist, glaube ich, ne? In beiden Ländern.
Ja. Und Kanada ist das erste Mal seit Ewigkeiten auch bei der WM dabei jetzt, by the way. Und die haben auch schön Hype für die nächste WM dann mitgenommen. Haben ja auch schöne Spieler. Ich meine, die haben Anthony Davis?
Davis heißt auf jeden Fall. Alfonso.
Was ist der Vorname? Davis. Alfonso, danke. Ja, genau. Ja. Irgendwas hörte sich falsch an. Ja. Und der ist natürlich ein Monster, ne?
Alter, Anthony Davis ist der Basketballer, ne? Von Lakers.
Stimmt. Du hast recht, der mit der Augenbraue.
Ja. Richtig, ja. Gut, dann irgendwas reden wir zum Abschluss noch mal ein bisschen, ja, normalerweise würden wir jetzt sagen, ja, 20 Minuten noch irgendwie, dann müssen wir überziehen, weil wir so viel über Serien und Filme reden, aber irgendwie ist gerade gar nichts los, weil nur auch wirklich viele geile Serien. Und in diesem Jahr kommt ja auch nichts Großes mehr so an Serien, glaube ich. Von daher, ja, aber was
Witcher können wir da reden? Kommt doch noch dieses Jahr, oder kommt das nächstes Jahr?
Nee, im Sommer. Im Sommer.
Echt? Kommt das. Das kommt diesen Winter. Wieso denkst
du? Ja, weil man das so gewohnt war. Vorher war das ja so, ne, dass immer die Season im Winter kam, aber diesmal kommt sie im Sommer. Die letzte Season mit Henry Cavill, danach ist das Ding eh vorbei wahrscheinlich. Und ja, aber also eine große Serie. Was ich letzte Woche schon gesagt, oder vor zwei Wochen, was mich interessiert, ist der Avatar-Film, da werde ich auch ins Kino gehen für, aber sonst ist irgendwie nichts Großes mehr in Sachen Filme oder Serien. Oder entgeht mir da irgendwas? Habe ich euch letztes Mal schon gefragt. Die auch gesagt,
nein. Ich gucke aktuell auch nichts. Ich habe mein Netflix-Abo mal kurz reanimiert, nach 3 Monaten. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich kein Netflix hatte. Ja, für nichts. Ja. Ich dachte einfach, 3 Monate, da ist bestimmt was gekommen. Ich habe mich geirrt. Habe nichts gefunden, was mich interessiert hat. Ein bisschen Cobra Kai geguckt, die Staffel, die ihr schon durchgeguckt habt. Und dann habe ich irgendwie so eine Doku geguckt. Aber das war auch nicht so schön. Ne, da war nichts. War scheiße.
Ja, aber wir hatten ja ein gutes Jahr eigentlich, soll man nicht meckern.
Ja, ja.
Also, was wir jetzt auch gucken, ist das Peripheral. Das ist das Einzige, was irgendwie nice ist zu gucken momentan. Ja. Und,
also, der Community-Mitglied Papa der Nerd hat mir mal so eine Liste zusammengestellt, die ich eigentlich auf meinem Blog stellen wollte, habe ich nicht geschafft, mit Dingen, die in nächster Zeit kommen, also auch Anfang des Jahres. Und an Kinofilmen ist das auch nicht so viel. 9.11., das läuft schon, der neue Black Panther, Wakanda Forever. Den hast du ja, irgendjemand hatte den schon geguckt. Ach ja, die Dings hatte den geguckt. Jan Tyson, der letzte Woche da war. Ansonsten 24.11. Strange World Disney, da habe ich auch schon was Gutes drüber gehört. Das meiste sagt mir halt nichts. 14.12. Way of Water ist klar. Dann, warte mal, was haben wir noch? Asterix und Obelix, 9.2. Ant-Man and Wasp. Das könnte, den Trailer fand ich ganz gut im Februar. Creed 3, Rocky's Legacy.
Oh, das ist doch was Schönes.
Ja, ich fand die ersten zwei eigentlich ganz nett. Und
mega.
Ich als alter Rocky-Fan guck da auf jeden Fall rein.
Ja, ich auch.
John Wick, Kapitel 4 im März. Der Mario Brothers-Film, der Trailer war ja so geil, den guck ich auf jeden Fall auch im März. Ja, Captain Marvel, ja gut, das sind alles Filme im Laufe des Jahres. Netflix-Filme, Slumberland, 18.11., der Trailer, das ist mit hier, mit Jason Momoa. Ich bin, Jason Momoa ist so eine Hassliebe, ne? Ich finde ihn eigentlich so komisch, aber irgendwie macht er viele gute Sachen in letzter Zeit. Und Slumberland, ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen habt, der sieht richtig, richtig cool aus.
Schlummerland. Ich meine, Jason Momoa nicht mögen. Was?
Ja.
Stimmt nicht mit leid. Dir.
Ist doch irgendwas kaputt? Dann Glass Out, 23.12., die Fortsetzung von Knives Out. Und Knives Out war so ein geiler Film. Der war auch für den Oscar nominiert, glaube ich. Großartig. Fand ich super geil, Knives Out. Also habe ich mit meiner Frau zusammengeguckt und die war auch begeistert davon. Und ich meine, ich hasse ja Rian Johnson, weil er Star Wars gekillt hat. Also so ein bisschen zumindest. Aber also ich wollte den nicht mögen, aber der Film ist fantastisch.
Also ich fand ihn wirklich. Ja, war gut, fand ich, aber weiß nicht, ob er jetzt super gut war.
Ja, ich fand ihn super, ist ja Geschmackssache. Der war ja auch, wie gesagt, für den Oscar nominiert, sehr hoch bewertet. Von daher fanden den, glaube ich, auch noch andere ganz gut. Der kommt 23.12., also da gibt es schon noch ein paar Highlights. Ansonsten Netflix-Serien, Warrior Nun, sagt mir gar nichts.
Oh Gott.
Also ja, hast du was vom Hören, was? Ja, gut.
Das habe ich die ersten 2-3 Folgen von geguckt, habe ich aufgehört, weil ich habe mir die Beschreibung durchgelesen. Das ist eigentlich was ich total mögen sollte. Irgendeine Hot Chick Nun, die Demons fightet. Da dachte ich, oh geil, das musst du mögen. Aber ich bin damit nicht warm geworden irgendwie, obwohl ich eigentlich die Zielgruppe sein sollte dafür. Aber das gibt es schon seit 2-3 Jahren, glaube ich. Ich habe vor einem Jahr oder so
das geguckt. Das ist die zweite Staffel, die jetzt anläuft am 10.11. Also schon laufen muss. Ansonsten, vieles sagt mir nicht. Dragon Age Absolution kommt auch noch im November. Ist auch nicht so mein. Sonic Prime, das ist eine Sonic-Serie, 15.12. Klick mal auf den Link, der war auch noch Teaser dazu. Ja, tatsächlich. Eine Sonic-Serie, okay. Alice in Borderland Staffel 2, The Witcher Blood Origin, das ist diese Animationsserie, 15.12. Dann Amazon-Serien, Discounter Staffel 2, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, fand ich persönlich nicht so stark. Zootopia Kurzfilme auf Disney Plus. Willow-Serie, das könnte was werden, glaube ich, die Willow-Serie, auch auf Disney Plus. Bad Batch Staffel 2 ist natürlich gerade für die Animationsfans geil. Ich habe die erste nicht mal geguckt, wenn ich ehrlich bin. Und dann natürlich für mich das Highlight, wo ich mich schon seit Jahren drauf freue, 23. Februar Mandalorian Staffel 3. Da warte ich drauf, da freue ich mich drauf. Die Trailer und Teaser waren Kick-Ass. Das ist für mich das absolut Geilste. Und ansonsten noch mal ein Tipp an alle. Ich habe ja so geschwärmt von Star Trek Strange New Worlds, weil das so ein bisschen ist wie die alte Star Trek-Serie. Nämlich dieses Rundenbasierende, nenne ich es immer so, ne? Jede Folge was anderes. Und der Captain Pike halt großartig ist. Und das gab's ja in den USA schon Mitte des Jahres. Ich hab's ja schon geguckt. Über diesen, wie hieß es, Paramount Plus Account. Und das gibt's jetzt endlich auf Deutsch. Und ich glaube, es läuft bei Sky, wenn mich nicht alles täuscht. Und ab 8.12., nee, ab 8.12. gibt's das bei Paramount Plus. Weil Paramount Plus in Deutschland ab 8.12. startet. Aber ich habe schon irgendwo gesehen, dass es deutsche Folgen gibt. Das heißt, auf Sky laufen die wahrscheinlich schon. Aber ja, also diese hier möchte ich euch wirklich empfehlen, weil die echt gut war. Wie gesagt, ich hab's auf Englisch gesehen. Ansonsten, wo ich mich unglaublich drauf freue, ist His Dark Materials. Ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen. Die erste war richtig, richtig gut. Die zweite war noch okay. Das ist dieses Der Goldene Kompass-Ding, wenn ihr euch erinnert. Das ist dieser Mega-Fantasy-Bucherfolg, der lange als unverfilmbar galt. Und es gab diesen Kinofilm mit Nicole Kidman, der mega gefloppt ist. Da haben sie die Serie einfach abgebrochen. Und dann haben sie einfach so, hat die NBC gesagt, komm, wir machen das mal neu. Als dreiteilige oder dreistaffelige Serie. Und kann ich sehr empfehlen. Und man hat das gar nicht so mitgekriegt, weil das so ewig gedauert hat jetzt bis zur dritten Staffel. Aber am 22. Dezember gibt es das, ich glaube, auf Englisch bei HBO. Aber das ist ja nur mal eine Frage der Zeit, bis es dann Sky auch ausstrahlt. Und ja, kleiner Tipp von mir. Und ansonsten 15.11., da bin ich unglaublich gespannt drauf. Auch auf HBO, The Last of Us, die Serie. Mit dem Pedro Pascal, dem Mandalorian und der Viper aus Game of Thrones. Also da kommt schon in nächster Zeit, jetzt gerade nicht, aber in nächster Zeit kommen schon ein paar nette Sachen. Ja? Und wie immer
15.11. gesagt?
Was denn? Für was?
Für Last of Us?
15.1.
Ach so, okay. Ich dachte schon, das wäre
nämlich. Das wäre schön, ja.
Ich wollte ganz kurz einkrätschen, weil darüber haben wir noch nie geredet. Ich möchte einfach mal, ich bin auch ein riesiger Rocky-Fan, also so riesig, ich liebe Rocky. Und ich liebe die Creed-Filme. Ich finde, das ist eine der besten Fortsetzungen, die ich je von irgendwas gesehen habe, weil du ja wirklich komplett weggehst vom Bass. Aber du kriegst diesen Geist komplett wieder eingefangen. Ich liebe Creed 1, ich liebe Creed 2. Michael B. Jordan ist so ein toller Schauspieler.
Und Rocky macht das auch gut, ne? Der wurde für Creed 1 für einen Oscar nominiert, ne? Also mega. Der hat das auch mega gut gemacht, ja.
Ja, er hält sich halt im Hintergrund. Er ist nicht mehr der Hauptdarsteller, ne? Aber er ist halt mit dabei ein bisschen. Das ist halt einfach so ein bisschen. Du hast die gleiche Musik dann hier und du hast diese Kämpfe wieder. Und ich meine, das ist jetzt halt, ne? Das ist. Ich finde es einfach so gut und ich freue mich, dass das weitergeht. Für alle, die das nie gesehen haben, die Rocky aber mögen und Creed nie gesehen haben, weil das ist gefühlt nie so richtig populär geworden, ne? Gefühlt. Also, dass Leute drüber reden, großartig oder so, hatte ich nicht das Gefühl bei Creed. Aber wer das nie geguckt hat, ich kann die beiden nur empfehlen. Ich finde die super.
Also, ich fand den ersten richtig, richtig gut. Den zweiten fand ich noch okay. Den fand ich nicht mehr so gut wie den ersten, aber ich gucke mir den dritten auch an. Ich bin auch ein Kind, was mit Rocky aufgewachsen ist und Rambo. Und auch ein totaler Sylvester Stallone-Fan.
Ja, Sylvester ist einfach so geil. Ich habe auch so Filme wie Over the Top gemacht und Daylight. Genau. Ich mag alles von ihm. Ja, wenn Sylvester dabei ist, ist scheißegal.
Ja. Es gibt ja auch ich glaube, es ist ein Film, diesen, wie heißt der, Samaritan oder so, diese Amazon-Sache, ja, die er gemacht hat. Ich
habe nicht geguckt, weil alle sagen, der ist so schlecht.
Der soll richtig schlecht sein. Ich habe auch noch nicht geguckt. Aber
ist der so schlecht? Weil ich habe den angemacht und wir haben ihn literally nach 10 Minuten wieder ausgemacht, weil das so schlecht war am Anfang. Hat ihn jemand gesehen? Oder?
Ich habe ihn nicht gesehen. Alle
haben gesagt, der ist so
schlecht. Und ich habe auch nur gehört, dass er so scheiße sein soll. Und selbst bei Amazon, die immer ihre Sachen sehr, sehr positiv raten oder nicht zulassen, selbst da hat er, glaube ich, nur 2 von 5 Sternen. Und es hat eigentlich keinen Film sonst. Das muss unfassbar schlecht sein, ja.
Ja, leider. Und deswegen gucke ich ihn nicht, weil ich mir mein Sylvester nicht kaputt machen will. Ja. Das macht mich dann traurig.
Kannst du aber nochmal Expendables rewatchen.
Ja, genau.
Ja, muss man auch nicht. Also,
ja. Ach, da ist auch Sylvester dabei. Das geht.
Ja, die alten Dinger von Stallone sind einfach geiler, die neueren. Aber wie gesagt, Creed ist echt gut. Ich freue mich auf den dritten Teil. Und ja, Stallone ist auch einer der ganz großen Helden meiner Kindheit. Die Rocky IV-Geschichte, also jetzt nicht die aus dem letzten, nicht aus dem früher war alles besser Podcast, sondern wie ich damals mich ins Kino reingesneakt habe. Und 5-mal versucht habe, da reinzukommen, obwohl der ab 16 war und ich erst 14 war. Und ich habe alles, für mich war das Wichtigste auf der Welt, diesen Film zu sehen im Kino. Das weiß ich noch. Und der ist ja auch gut mit Drago, ist ja auch, die waren ja alle gut. Also
bin ich leider zu alt für, aber trotzdem, das ist auch in meiner Generation übergeschwappt. Gefühlt alle, die 30 sind, mögen Rocky auch. Also 30 plus.
Mhm.
Ich bin nicht mehr 30. Geiler Jeder typ. Liebt Rocky. Er ist einfach geil. Rambo auch. Alles.
Ja, ohne jetzt wieder, dass du eine halbe Stunde davon schwärmst, vielleicht ein kurzes Update in Sachen Seven vs. Wild. Ich habe irgendwelche
Mega-Folge.
Blutenden Fritz gesehen irgendwie und habe gesagt, haha. Nee, Quatsch, erzähl mal.
Hallo.
Ist das was Spannendes?
Ja, die Folge in der Mitte der Woche, am Mittwoch war ein bisschen, geht so, ich fand die ein bisschen zäh. Aber die Folge, die gestern kam, war absolut Insanity. Da mussten sie Burgen bauen für eine Challenge. Also es war die Tages-2-Challenge. Und ich habe mich so weggeschmissen, das war so lustig. Keine fucking Ahnung. Also die Leute wissen nicht, wie ein Bogen funktioniert. Das war ein großes Problem. Es war wirklich. Ich kann das gar nicht beschreiben. Aber die Views sind natürlich absolut Insanity. Die haben jetzt mittlerweile innerhalb von einer Woche immer 5 Millionen. Ich meine, das ist ja ein deutsches Produkt, das ist ja deutsch. Das ist ja völlig insane, ne? Also es bedeutet ja, dass. Ich meine, wie viele Einwohner haben wir? 80 Millionen. Und wie viele sind die relevante Zielgruppe irgendwie für YouTube, die wirklich auf YouTube rumgeistern? Dann guckt ja gefühlt jeder einfach, der YouTube.
Ja, aber das ist Wahnsinn. Ich weiß, das ist
absolut crazy und auch verdient. Und diese Folge, Knossi wird zum Publikumsheld. Verrückter Scheiße. Ich mag Knossi jetzt, also zumindest in diesem Projekt. Wie konnte das nur passieren?
Weil er sich ständig selber wehtut und der allen leid tut dadurch? Oder warum?
Nee, überhaupt nicht, weil er kämpft. Viele der anderen sind so weinerlich. Selbst Fritz ist aktuell weinerlich. Der ist kurz vorm Aufgeben, mehr oder weniger. Mal gucken, ob er wirklich rausgeht. Ist crazy. Und Knossi, wo man erwartet hätte, der geht am ersten Tag, weil er sagt, ach, fickt euch. Der freut sich über seine kleinen Sachen. Also der hat ja keine Ahnung davon. Der hat ein bisschen Übung gehabt jetzt natürlich im Vorarbeit. Aber der freut sich, wenn er eine Kokosnuss vom Baum kriegt. Der freut sich, wenn er die Kokosnuss draufbekommt. Der freut sich, wenn er mit einem komischen Bogen baut, der so aussieht. Du hast noch nie so einen Bogen gesehen, glaub mir. Völlig verrückt. Und er freut sich über alles. Und er spricht dann in die Kamera und sagt, oh, das ist so geil. Ja, das ist nicht viel, ich weiß, aber ich versuch's. Und es ist irgendwie so die Underdog-Story, die da kommt. Und er ist einfach sehr authentisch, finde ich. Und so, wie du dir erwarten würdest, wenn ich dich in den Dschungel werfe. Ähnlich. Ne? Er gibt den Kämpfer halt. Ne? Er kämpft sich durch. Er kann es nicht so gut wie die meisten anderen irgendwie, aber er versucht's und kriegt halt alles hin. Und mittlerweile gefühlt geht's ihm am besten von allen. Würde ich schätzen, fast. Also, ist ziemlich beeindruckend. Hätte keiner erwartet und ja, ist einfach, ja, macht Spaß.
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich auch eher der weinerliche Typ wäre in so einer Sache, bin ich ganz ehrlich. Ich dachte, ich hätte Kämpfer. Ja, bin ich auch, aber ja, ich muss immer gut, ich muss mal vernünftig schlafen und vernünftig essen, dann bin ich auch gerne ein Kämpfer in allen Bereichen, aber das wird schön. Genau, also aber ich hätte mich wahrscheinlich, also wenn ich sowas mache, hätte ich mich wirklich intensiv darauf vorbereitet. Ich würde da nichts dem Zufall überlassen. Die Vorstellung, dass ich da irgendwie nicht mehr in der Lage bin, vernünftig zu pennen, also ich hätte mich eigentlich da, also in solchen Sachen bin ich dann halt so, um auszuschließen, dass es mir da scheiße geht, hätte ich mich mega vorbereitet auf sowas. Von daher.
Ja, ist halt schwer, weil auf den Dschungel vorbereiten in Deutschland ist halt nicht so einfach, ne?
Einfach ja gut, aber also einfach auch theoretisch, ne? Ich gehe nach Panama, was gibt es da, was muss ich bauen, was sind Kniffe irgendwie? Ich würde halt, ja, hätte halt viel gelernt vorher. Ja,
aber so. bringt dann alles zusammen, weil zum Beispiel Joris und Nova kriegen beide ihr Feuer nicht an, glaube ich.
Was ja, genau, solche Sachen.
Ja. Ja, aber das kannst du, das haben sie ja geübt, aber haben es halt in Deutschland geübt bei was weiß ich, 30% Luftfeuchtigkeit oder was wir haben und nicht bei 100%, was wir da haben. Da geht's halt nicht mehr an. Schade. Das sind halt Sachen, die kannst du nicht ehren. Du kannst auch diese Kokosnüsse einfach, Knossi hat irgendwie 10 Jahre gebraucht, bis er die scheiß Kokosnuss auf hatte, weil ja, also bei uns hast du halt eine richtige Kokosnuss und die haben halt eine Kokosnuss, die noch mit Schale vom Baum fällt. Ne? Das ist halt was ganz anderes. Und ich glaube, es ist schwer, sich darauf
vorzubereiten. Machete haben die nicht oder kriegen die das nicht mehr mit Machete auf? Und die keine
Knossi, Waffen dafür? Aus irgendwelchen Gründen hat Knossi keine Machete mitgenommen, sondern ein Messer. Sieht aus wie ein Buttermesser. Ich weiß auch nicht, wie er auf die Idee kam. Die meisten anderen haben irgendwie eine Machete. Aber er hat irgendwie so ein kleines Messerchen. Das ist nicht so gut.
Hat er falsch gegriffen, ne?
Falsch gegriffen. Aber das Lustige ist, es gibt auch ein paar Probleme, weil die ganzen Macheten irgendwie verrostet sind. Das ist ein größeres Problem für viele Teilnehmer. Fritz ist total tilt deswegen. Die sind irgendwie, ich weiß auch nicht, wie die das hinbekommen haben, aber diese Macheten sind alle angerostet. Also schon vorher, als sie bekommen haben. Ganz dumm gelaufen, die sind nicht mehr so ganz scharf.
Lustig.
Also, ist jedenfalls witzig, geht noch den ganzen Dezember weiter. Und
lustig ist, jedes Mal, wenn ich dich darüber reden höre, dann habe ich Bock, das zu gucken. Das ist ganz lustig, ey, das ist echt. Du bist ja
wie also die Folge, vielleicht kannst du einfach die anderen skippen. Ja. Guck dir mal die Folge an von der Woche. Das ist jetzt
aber es ist immer so, du schwärmst davon. So ich denke halt, du musst unbedingt mal reingucken, so wie er es erzählt, ist das super. Dann gucke ich rein, dann finde ich es todeslangweilig. Das ist spannend.
Das ist ja auch teilweise todeslangweilig, aber diese Folge. Also die geht auch 1:18, glaube ich. Die ist ziemlich lange, aber die ist so gut. Also da passieren, also ich musste wirklich mehrmals wirklich laut loslachen, was die mit ihren scheiß Bögen da veranstaltet haben. Ich fand das viel zu witzig. Das kann man sich wirklich also ich glaube, das kann man sich wirklich antun, wenn auch einige der anderen vielleicht nicht gepasst haben. Ich guck
auf jeden Fall noch mal rein. Ja, ansonsten haben wir noch irgendwie einen Film oder einen Seriengeheimtipp?
Nee. Ich muss noch über ein Spiel reden. Und zwar über
ein Spiel? Ja, los.
Dann. Ja. Ich habe die ganze Woche Hellfire Tactics gespielt. Was ist und das? Das möchte ich doch gerade sagen, Steve.
Okay, entschuldige.
Denkst du, ich würde aufhören zu reden? Du kennst mich doch. Hellfire Tactics ist ein ganz kleines Spiel. Es ist released worden, jetzt erst in Early Access von einem Solo-Dev, mit dem ich jetzt mittlerweile ganz dicke bin, weil ich sein größter Streamer bin und der Einzige gleichzeitig.
Geil.
Hellfire Tactics ist wie Battlegrounds in Hearthstone. Ist also ein Battlegrounds-Klon sozusagen. Da gab es schon Storybook Brawl vor 1,5 Jahren oder so. Das mochte ich nie, das fand ich scheiße. Was lustig ist, weil es sehr ähnlich ist. Und Hellfire Tactics bringt das Ganze halt auf ein bisschen neues Level. Es sieht ein bisschen scheiße aus, ist halt ein
Solo-Dev. Ich guck gerade rein. Ja, ich gucke gerade ein Video drüber, nebenbei.
Aber es ist sehr funktional. Es hat viel mehr, ich weiß nicht, Tiefe möchte ich gar nicht sagen, weil die Units noch relativ basic sind, was okay ist bei Starts, ne? Erinnern wir uns an Hearthstone Classic. Man möchte nicht zu viel Tiefe reingeben. Aber es hat halt verschiedene Lanes. Also es hat eine vordere Lane und eine hintere Lane. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Das heißt, man kann besser Positioning, man hat viele Buffs, man hat Links, man hat Augments wie, oder Artefakte wie in TFT. Für Level-Ups kriegst du nicht eine Unit vom höheren Tier, sondern du kriegst ein besonderes Artefakt von dem Level. Das kann dann Builds enablen. Du hast Rituale, also sowas wie Spells. Und, was mich halt in Battlegrounds immer am meisten gestört hat, sind ja die Turntimer. Ich hasse die Turntimer in Battlegrounds, weil
so lange gefühlt, sind, ne?
Ja, ich mache was 10 Sekunden und dann gucke ich 2,5 Minuten zu, wie nichts passiert. Dieses Spiel hat einen Ready-Button, das ist generell viel mehr Fast-Paced, das geht generell schneller und die Leute klicken in der Regel auch ready irgendwann. Vor allem dann, weißt du, wenn du so ein Best-of, wenn du noch 3 Leute da sind, das dauert in Battlegrounds ja teilweise 20 Minuten. Da laufen immer 2,5 Minuten ab. Und dann geht's ab unentschieden aus, wenn du Pech hast. Und dann wartest du wieder 2,5 Minuten und du machst eigentlich gar nichts. Es ist furchtbar. Das ist alles hier nicht der Fall. Es gibt einen Ready-Button. Der Dev ist super nett und geht auf alles ein. Und wenn du irgendwie Vorschlag hast, redet er mit dir im Discord. Einfach, weil er nicht viele Spieler hat. Das Spiel hat ungefähr 100 Spieler aktuell, ne?
Wollte ich gerade sagen, ich gucke gerade hier dieses offizielle Video. Das hat 100 Aufrufe. Das ist also
relativ klein. Ja, er hat keinen Publisher. Es ist ein Solo-Dev, sein erstes Spiel. Er hat einen super Job gemacht. Ich habe jetzt 62 Stunden drin, nach ungefähr einer Woche. Das ist ziemlich viel für mich selbst. Meine Community spielt zu großen Teilen, also wir sind eigentlich die gesamte Spielerschaft mittlerweile und ich versuche es ein bisschen zu promoten und alle, die den Podcast hören, die nicht aus meiner Community kommen, weil aus meiner Community spielen es eh schon alle oder alle, die Bock drauf hatten natürlich nur, die Battlegrounds gemocht haben und einem neuen Spiel eine Chance geben wollen. Ach so, was noch dazu erwähnen ist, das Spiel ist komplett free-to-play, ohne irgendwelche Hidden Mechanics oder so. Es ist wirklich komplett Free-to-Play. Du musst ein paar Helden freispielen am Anfang, aber das geht ganz, ganz flott. Es hat nicht das, was Battlegrounds ist. Battlegrounds ist ja mittlerweile Pay-to-Win ist hart zu sagen, aber du musst 20 Euro zahlen. Ansonsten hast du nur, du kannst nicht mal mehr für Gold machen in Battlegrounds. Ne? Das haben sie geändert. Das heißt, du zahlst 20 Euro dafür, dass du 4 statt 2 Helden zur Auswahl hast. Was ein riesiger Competitive Disadvantage ist, wenn du die 20 Euro nicht zahlen willst. Also dieses Spiel, ganz frei, wird auch auf Competitive ausgelegt sein, ein bisschen auf Dauer. Er möchte da, er hat schon im Winter jetzt das erste Invitational, was er sponsort, und möchte später dann Preise fangen.
Aber wie verdient der Geld daran, wenn es Free-to-Play ist? Und
ja, aktuell noch gar nicht. Okay. Ja, mit Skins und Co. natürlich und Battle Pass auf Dauer und Co., aber das ist halt eher Cosmetics, ne? Mhm. So wie man es machen sollte. Von daher, dieser Dev hat aus meiner Sicht, ich habe lange nicht mehr sowas gesehen, wirklich Support verdient. Und jeder Spieler hilft aktuell. Von daher, wenn jemand Bock an Battlegrounds hat, guckt mal rein und guckt, ob es euch Spaß macht nach ein paar Runden. Gibt noch ein paar Bugs hier und da, aber es ist überschaubar und er fixt die nonstop eigentlich. Also du gehst wirklich mit dem Bug zu ihm und er guckt in den Code und fixt es dir. Das ist ziemlich gut. Ist
richtig geil. Vor allem sowas muss man auch supporten, finde ich. Ne? Also ich habe keinen Bock auf Battlegrounds, so aber ich gucke da auf jeden Fall rein, weil sowas, das ist so eine Love Story. Das passt genauso in meine Weltanschauung. Sowas supporte ich immer.
Es macht mega viel Spaß. Ne? Also es macht wirklich mega viel Spaß mir. Es ist der beste Autobattler nach TFT für mich auf dem Markt. Der ist besser als Battlegrounds. Ich finde es objektiv einfach besser. Für mich zumindest. Ne? Es liegt an den Turntimern, es liegt an einigen mehr Tiefen, es liegt an viel flüssigeren Spieldesign. Es sieht halt ein bisschen nicht so gut aus wie Hearthstone. Ne? Kannst nicht erwarten, dass der Blizzard-Grafik alleine da irgendwie noch zusammenschustert. Aber es sieht aus meiner Sicht sehr funktional aus und man gewöhnt sich da relativ schnell dran und es wird da dran gearbeitet. Es ist Early Access, eine Woche draußen, hat kein Publisher, hat keine Werbung whatsoever. Und ich bin basically der einzige Botschafter, den wir jetzt haben.
Wie bist du darauf gekommen dann eigentlich?
Aki hat's rausgefunden aus meiner Community. Der hat einfach wahrscheinlich auf Steam den Card-Tag, irgendwie Card-Game-Tag angeguckt und hat gesagt, oh, guck mal, da ist ein neues Autobattler draußen. Ich hab's kurz angeguckt. Und das habe ich bei Storybook Brawl damals auch gemacht und bin nach einer Stunde wieder abgehauen. Und hier bin ich hängen geblieben. Ich hatte auch kein Spiel gerade, ne, weil kommt erst alles Anfang Dezember, was ich darauf warte.
Was denn?
Und ich bin jetzt da kommt Hearthstone-Expansion, da kommt TFT neues Set, da kommt Path of Exile neue Season.
Da kommt Hearthstone? Ach, du willst ja in den Death Knight da reingucken, ne?
Ja, will. Ich weiß nicht viel, wahrscheinlich eher TFT, aber ich hatte jedenfalls nichts zu tun und wollte eigentlich nur kurz mal reingucken und ich hatte sehr viel Spaß. Jetzt bin ich Rang 1 der Ladder, was nicht so schwer ist, weil ja keiner spielt, aber die ganzen Open-Beta-Grandmaster sind jetzt hinter mir. Es ist ein wirklich schönes Spiel. Von daher, wie gesagt, wer an Battlegrounds potenziell Spaß hat und ihn irgendwas gestört hat, sollte auf jeden Fall mal reingucken. Und der Dev hat halt wirklich jeden Support verdient. Also ich habe sowas, wir reden irgendwie 20 Mal, der ist in meinem Chat, der kann kein Deutsch, ne? Der ist dauernd in meinem Chat. Und immer wenn er irgendwie hört, dass ich seinen Namen erwähne oder Dev sage oder so, fragt er im Chat, was? Ist irgendwas mit meinem Spiel? Ich so, ja, nee, ist alles gut, ich habe nur mit irgendwem geredet.
Lustig, okay.
Das ist wirklich cool. Ein guter Typ, hat Support verdient, ist ein cooles Spiel. Und ich glaube, das kann Erfolg haben. Also, na, das ist natürlich ein Mann-Dev, das kann keinen Erfolg haben wie Hearthstone oder so, aber ich bin sehr überzeugt, dass das auf so ein Level wie Minion Masters oder ja, Minion Masters kommen kann. So, das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich, so 1000, 2000 aktive Spieler gleichzeitig. Kann ich mir vorstellen auf Dauer, weil es einfach wirklich Potenzial hat.
Klingt schön. Schöne Geschichte, sehr gut. Ja,
Hellfire Tactics.
Klingt ja so ähnlich wie Metal Pop Games, aber von denen kommt ja einfach nichts mehr, ne? Das ist ja
furchtbar.
Ja. Was ist denn da los?
Ja. Ja, bei denen ist der Dev aber auch nicht so gut. Hab ich
gehört. Nee, das habe ich auch gehört, ja.
Nee, ziemliches Arschloch, aber was soll ich machen?
Ja, ansonsten hat die heiße Phase für Dragonflight angefangen. In 8 Tagen erscheint das. Und wir waren, ich weiß, ihr werdet jetzt zumindest werdet ihr nicht lachen, aber zumindest ein bisschen grinsen. Wir waren am Freitag in Naxxramas, haben Naxxramas geklärt. 10er, es hat so viel Spaß gemacht. Wir sind da durchgerauscht wie sonst was. Es ist aber auch ein bisschen, haben die Jungs gesagt, ein bisschen schwächer, also ein bisschen genervt worden im Vergleich zu damals. Ich fand das auch, ich habe das sehr viel schwerer in Erinnerung. Wir sind da durchgesaust wie nix und ich habe den Kolben von Kel'Thuzad gekriegt, den Einhand-Spell-Damage-Kolben und war einfach nur geil. So. Ich bin also Max-Level und das wollen wir nächste Woche wieder machen und die heiße Phase von Dragonfly vom nächsten WoW-Addon ist auch am Start. Ich habe hier die neue Klasse mal angespielt, irgendwie den Invoker, weil Drunk mich drauf gebracht hat, weil er gesagt hat, das macht Spaß, probier den auch noch mal. Ich hatte es ja in der Beta gespielt und fand's ganz schlimm. Und ich habe den gespielt, du fängst mit 58 an, das heißt, du bist schon auf der Einführungsinsel, bist du quasi Max-Level, wenn du da rauskommst. Das heißt, wenn ihr irgendwie sagt, oh, ich will was anderes spielen, aber keinen Bock, irgendwie was zu twinken, irgendwie dann spiel das. Damage-mäßig macht der auch echt Spaß. Ich habe darüber nachgedacht, den auch im Addon zu spielen, weil ich ja gerne Heiler-Klasse spielen will. Und der ist ja Damage und Heiler. Dann habe ich ihn mal umgeskillt nach Icy Veins Guide und habe ihn dann irgendwie mal als Heiler in diesem Event Dungeon gespielt und das war ganz furchtbar. Von daher habe ich ihn dann wieder abgelegt und werde meinen Priest spielen. Mit dem habe ich auch nochmal geheilt, weil das ist ja auch anders als damals, weit anders. Holy, aber das hat mir sehr viel mehr Spaß gemacht. Das heißt, ich spiele meine Kuh, meine Heiler-Kuh im Addon und bin jetzt quasi bereit. Also gerade dieses Event, was jetzt läuft, ja, ist wieder sehr lieblos, aber die Community sagt, das ist immer bei diesen Events so, die sind nicht spektakulär. Ich habe lange sowas nicht mehr gespielt, aber du kriegst halt unglaublich mit super wenig Aufwand, kriegst du halt Catch-Up-Gear und hast halt ratzfatz mindestens 250er-Gear. Also für alle kann ich jetzt echt nur das eine Daily, die man spielt pro Tag und dann, das geht so schnell, dass man komplett irgendwie, weil wenn man ein Char boostet, das habe ich ja auch gemacht, hat man 180er-Gear und das ist halt schon ein krasser Unterschied. Also kann ich jedem nur empfehlen, sich das Event mal anzuschauen. Es ist ein bisschen hingekackt, aber das kennen wir von Blizzard, also keine spannende oder tolle Sache. Aber man wird so ganz langsam so in die Stimmung reingeführt. Also für alle, die darüber nachdenken, das Addon. 28.11. ist es soweit, in 8 Tagen ist Release. Und zum ersten Mal gibt's auch Twitch-Drops von Blizzard, also in Bezug auf WoW. Bis Sonntag, also bis, ich weiß nicht, ich glaube bis heute Abend oder so, gibt es so ein Pad, das ist dieser Flugdrache, den man eigentlich nur von den WoW-Trading-Cards vom Frühjahr bekommen konnte über den Code. Und ab nächste Woche, ich weiß gar nicht, ab Montag oder so, könnt ihr diesen geilen Flugdrachen, also könnt ihr diesen Fell-Dragon kriegen, der unglaublich viel wert war, weil den es auch nur über diese Karte gab. Das heißt, die armen Schweine, die da 10.000 Euro für die Karte ausgegeben haben bei eBay, die werden jetzt richtig kotzen, weil jetzt wird den jeder haben nächste Woche, muss halt nur 4 Stunden bei irgendeinem WoW-Streamer zugucken, der diesen Drop hat, hab ich übrigens auch, und das deckt, das heißt, man muss nicht 4 Stunden bei Krömer zugucken, sondern man kann, was weiß ich, 1 Stunde bei Craft, 1 Stunde bei Krömer, 1 Stunde bei was weiß ich, irgendeinem großen WoW-Streamer, man muss nur die Zeit da verbringen und dann kriegt man dieses Mount, das sieht auch noch sexy aus, einfach ein Drache, der so aussieht, als wär's ein Warlock-Mount. Kann ich sehr empfehlen. So, und dann Woche drauf ist schon Release, da gibt's noch irgendwas, aber hab schon wieder vergessen was. Ist nicht mehr so geil dann. So, dann habe ich euch auch in Sachen WoW auf den neuesten Stand gebracht, ne? Gut. Wenn ihr jetzt nichts mehr habt, würde ich sagen, ihr Lieben, wir machen Schluss. Oder habt ihr noch irgendwie eine geile Geschichte oder einen geilen Schwank aus eurem Leben?
Nee, nicht wirklich.
Hab ich befürchtet. Gut. Dann machen wir Schluss für heute, ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mal gucken, wenn wir wieder einen geilen Gast aus unserem Ärmel zaubern. Und mit Sascha sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Wir wünschen euch einen schönen NFL-Spieltag. Und wir wünschen euch eine schöne WM. Eine erste Woche. Wir spielen, glaube ich, am Mittwoch gegen Japan um 17 Uhr.
Und Japan wird sehr schwer übrigens. Ja? Die haben ein absolutes Ausnahmetalent im Mittelfeld.
Kamada?
Ein Kamada. Ach, ja. Geil.
Ja.
Ich kann nur gucken. Gewinnen.
Ja, richtig.
Ja. In Deutschland verliert, bin ich richtig tilt.
Ja, also, aber gut, wenn du, ja, man weiß gar nicht, wo die Deutschen stehen. Und man hat ja auch nicht diese Vorbereitung, die man sonst hatte. Eine Woche Vorbereitung könnte auch nur, was weiß ich, ein knappes 2-1 oder 1-0 werden. Mhm. Aber, ne, Hauptsache irgendwie gewinnen. Gut. Ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche. Dann können wir dann darüber über die erste WM-Woche quatschen. Das wird ganz lustig. Dann ist auch ganz, ganz gut, dass Sascha nicht dabei ist, weil der pennt uns sonst weg. Vielleicht tun wir da irgendeinen Fußballexperten dazu. Mal gucken. Und, ja. Wir wünschen euch eine schöne Woche, Mittwochs Video Talks wie üblich und schön, dass ihr gehört habt. Alles nur das Beste. Jetzt vor Weihnachtszeit, ist nächste Woche sogar schon erster Advent, glaube ich, nächsten Sonntag. Uiuiui. Na, jetzt habe ich auch genug gelabert. Macht es gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Bis dann. Bye.